Guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass du es okay. Das ist bei uns so ein bisschen üblich und ich merke, dass ich manchmal selber springe zwischen du und sie wegen des gemischten Publikums. Ich versuche es heute mal mit du. Mein Name ist Stefan, findet mich unter Stefanius, auch in Mastodon. Ich habe auch eine Webseite, die ganz am Ende auf der letzten Folie verlinkt ist. Ich mache heute vielleicht ein paar Hinweise und Tipps, aber ihr müsst eigentlich nichts mitschreiben, weil, wie gesagt, auf der letzten Folie kommt ein großer QR-Code. Ganz am Ende des Vortrags könnt ihr den abscannen. Der verweist auf die Webseite, da sind die Folien, da sind Links zu Sachen, die ich heute erwähnen werde. Und irgendwann wird vielleicht auch das Video davon sein, was jetzt gerade aufgezeichnet wird. Es ist ein Vortrag, kein Workshop, das heißt, ihr braucht keine Geräte. Vermutlich habt ihr aber Fragen irgendwann im Laufe der Zeit. Wir hatten es normalerweise so gemacht, dass ihr die gleich stellt, wenn irgendwie eine Frage hochkommt. Aber es wäre auch nicht schlimm, wenn wir die bis zum Ende aufheben. Ich habe nämlich heute Verstärkung mitgebracht. Noch ein Kollege, es wären vielleicht noch zwei. Chaos Computer Club halt. Und deswegen, zu dritt sind wir nachher auf jeden Fall in der Lage, jegliche Art von Fragen zu beantworten. Weil schon eine Frage kam, wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht genau, denn diesen Vortrag halte ich zum ersten Mal. Deswegen, ihr seid sozusagen mein Testpublikum. Oder es ist die Premiere, wie man es nennen möchte. Fragen vorher, bevor wir anfangen. Sehr gut. Heute geht es um Passwörter und wie sie unsere digitale Identität schützen sollen. Und was heißt das eigentlich? Wofür brauchen wir Passwörter? Mit Passwörtern oder Passwörter sind Geheimnisse zunächst mal, die wir benutzen, um auf Dienste zuzugreifen. Was ist mit Dienst gemeint? Dienst kann man sich im Grunde vorstellen wie ein geschützter Bereich. Jetzt in dem Fall heute hier geht es um geschützte Bereiche im Internet, kann aber auch durchaus andere geschützte Bereiche geben. Wie Zutritts, also keine Ahnung, ein PIN-Code, den ich brauche, um in eine Anlage reinzukommen, oder ein PIN-Code, den ich brauche, um auf mein Bankkonto, von meinem Bankkonto Geld abzuheben. Heute soll es primär um Geheimnisse gehen, also Passwörter, die ich brauche, um einen geschützten Bereich im Internet reinzukommen. Was könnten das für Bereiche sein? Online-Banking, genau, somit das Wichtigste. Was noch? Genau, der Elster-Zugang, genau, richtig. Zur Bücherhalle, E-Mail vielleicht. Bitte? Cloud-Zugang, genau, da, wo ich meine Fotos oder meine Dokumente ablege. Shopping-Portale wie Amazon. Im Grunde auch das WLAN zu Hause, das war eine andere Art von Bereich, aber auch das ist ja ein bestimmter Bereich, ein bestimmter Dienst, auf den ich zugreifen möchte. Oder oft auf beruflichen Kontext haben wir auch Bereiche, die, also so Business-Apps wie, keine Ahnung, die Reisekostenabrechnung, die Gehaltszettel. Alles bestimmte Bereiche, die auch wieder in einer Cloud liegen, auf die ich mit einem Passwort zugreifen muss. Es gibt noch andere Arten von Passwörtern. Das sind solche, die ich mir nicht ewig merken kann, sondern die immer nur für begrenzte Zeit notwendig sind. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch manchmal irgendwo anmeldet, dann kommt das Passwort als SMS aufs Handy und gilt dann bloß eine halbe Stunde oder noch weniger. Und es gilt vor allem nur einmal. Früher gab es sowas wie TAN-Nummern fürs Online-Banking. Sind auch eine Art von Passwörtern, nur eben mit begrenzter Gültigkeit. Und das, die Passwörter nutze ich, um mich zu authentisieren. Wir sind hier noch nicht bei Verschlüsselung. Wenn ich in den Dienst rein möchte, dann muss ich mich authentisieren. Oder ist es authentifizieren? Oder ist es autorisieren? Wer kann den Unterschied erklären?
Das kenne ich nicht. Aber das Zweite, da erkläre ich, wer ich bin. Und das Autorisieren ist, würde ich mir dann den Zugang geben.
Genau. Wir machen mal einen kleinen Exkurs. Und dann brauche ich gleich einen Freiwilligen. Ja. Authentisierung, Authentifizierung und Autorisierung. Das hat jetzt mit Passwörtern gar nicht viel zu tun, aber ich habe gemerkt, dass ganz viele Menschen, auch Profis, das immer wieder verwechseln. Deswegen dachte ich, nehmen wir uns kurz die Zeit, das einmal aufzulösen. Alle drei Wörter sind richtig und gehören irgendwie zusammen, sie sind aber nicht dasselbe. Authentisierung ist quasi das sich ausweisen. Ich habe irgendwas, womit ich mich ausweise. Einen Ausweis, einen Personalausweis, einen Reisepass, eine Zugangskarte oder ein Geheimnis, ein Passwort oder vielleicht einen Fingerabdruck, einen Iris-Scan. Irgendwas, was mich einzigartig macht oder was mich womit ich mich ausweisen kann. Das nennt man Authentisierung. Der Nachweis meiner Identität. Der zweite Schritt wäre die Authentifizierung. Das ist, was die Gegenseite tut. Die überprüft meine Authentisierung. Die schaut sich das also an und sagt, ja, okay, stimmt oder stimmt nicht. Der dritte Schritt wäre dann die Autorisierung, wenn die Gegenseite sagt, ja, ich erkenne deine Identität an und jetzt sage ich dir, was du bei mir darfst und was nicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Deswegen, ich habe mir überlegt, wie könnten wir das etwas anfassbar machen? Darf ich dich mal kurz auf die Bühne bitten? hier zu mir. Das ist dein Konzertticket, das ist dein Ausweis. Das ist Alice. Ich habe versucht, eine echte Alice zu finden. Ich fand einen Stefan, aber weil ich auch Stefan heiße, nenne ich ihn Alice. Und ich bin Stefan, der Türsteher. Und Alice hat ein Ticket gekauft, was eine Namensbindung hat und möchte jetzt ins Konzert. Und anhand dieses Beispiels aus dem echten Leben, gucken wir mal, was jetzt hier die Authentisierung ist. Namt, Ticket und Ausweis bitte. Danke. Der Schritt war die Authentisierung. Jetzt schaue ich mir das an. Okay, Ticket. Das ist er. Alice, ganz sicher. Die Authentifizierung. Das Ticket ist leider für morgen.
Der Klassiker.
Heute nicht autorisiert. Okay, wir spulen mal vor, es ist morgen, er darf rein. Okay, das Ticket behalte ich. Viel Spaß. Ah, nee, falsche Richtung. Das ist für die VIPs. Sie sind nur für normale Gäste autorisiert. Da geht's lang. Dankeschön, einmal. Brauchen wir gleich noch, behalten. Arbeitsschutz. Okay, der Unterschied klar. Authentisierung, sich ausweisen, Authentifizierung, dass die Gegenseite bestätigt ist. Und Autorisierung heißt, was darf ich denn danach? Okay, kurzer Exkurs, zurück zu unseren, wofür brauchen wir eigentlich Passwörter? Zur Authentisierung, aber auch zur Verschlüsselung. Manchmal habe ich Inhalte, die schützenswert sind. Vielleicht manchmal Fotos oder bestimmte Dokumente, Elster, Steuererklärungen, die Passwortmanager-Dateien, da kommen wir nachher noch zu. Es kommt immer wieder vor, dass bestimmte Daten, die ich besitze, geschützt werden sollen und darum verschlüsselt abgelegt werden. Da kommen auch wieder Passwörter ins Spiel und allerdings muss man sagen, für die normale Person im Alltag, für den normalen Menschen, findet Verschlüsselung häufig nicht mit dem Passwort statt, was die Person kennt, sondern eher so technisch im Hintergrund. Deswegen gibt es auch nur wenige Beispiele. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwie eine Office-Datei bekommen, eine Excel-Datei oder ein PDF, wo man ein Passwort eingeben musste, um das aufzumachen. Vielleicht habt ihr mal eine verschlüsselte ZIP-Datei bekommen, wo ein Passwort her musste. Ja, das sind eigentlich so die häufigsten Sachen. Manchmal gibt es auch ganze Laufwerke, die verschlüsselt sind. Zum Beispiel der USB-Stick, auf dem ich die Präsentation heute gebracht habe, ist mit BitLocker verschlüsselt. Da sind also nicht einzelne Dateien verschlüsselt, sondern das ganze Ding. Und das Passwort ist in meinem Kopf. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, das sind Geräte. Warum Zwischending? Mein Handy ist ja auch durch ein Passwort geschützt. In der Regel durch die PIN, also nicht die PIN für die SIM-Karte, sondern das Gerätepasswort, was ich eingebe, was auch meistens eine Nummer ist. Manchmal ist das so ein Wischmuster, manchmal ist es eine Gesichtserkennung. Weil irgendwie muss ich in das Gerät reinkommen. Und das Gerät ist so ein Mischding. Einerseits hat das Gerät natürlich Daten. Die Fotos, die ich damit gemacht habe, das Video, was gerade aufgenommen wird, liegen auf dem Gerät als Dateien vor. Und die sind da drin verschlüsselt. Und wenn ich das Gerät jetzt einfach nur, also wenn ich den Speicher ausbaue und irgendwo anders ranbaue, kann ich damit nichts anfangen. Ich muss mich mit einem bestimmten Passwort anmelden. Nur dann kann ich darauf zugreifen. Also einerseits verschlüsselt mir das Gerät die Daten. Andererseits ist das Gerät natürlich auch ein Zugang zu vielen Diensten. Ein Zugang zur Cloud ist meistens im Gerät freigeschaltet. Habe ich das Gerät einmal entsperrt, bin ich auch in der Cloud drin. Viele Banking-Apps basieren darauf, dass das Gerät einigermaßen sicher gemacht ist. Also das Gerät ist gleichermaßen Zugang zu vielen Online-Diensten wie auch Tresor für bestimmte Dateninhalte. Und entsperren kann ich es nur mit einem Passwort. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Laptops, nicht nur für Handys. Ne? Auch die modernen Laptops sind so eingestellt, dass die Festplatte darin verschlüsselt ist. Und ich, wenn ich die ausbaue, erstmal damit nichts anfangen kann, sondern ich muss mich an diesem Gerät mit einem bestimmten Passwort anmelden und dann kann ich auf die Dateien zugreifen. So, das war so ein bisschen der Einstieg. Ich mache mal ein kurzes Fazit. Passwörter sind also Geheimnisse, die Zugriffe schützen sollen. Wenn das ein Zugriff auf einen Dienst ist, dann muss irgendwie das Passwort dort auch bekannt sein oder zumindest nachvollziehbar sein, dass ich es kenne. So, die Sachen, die wir hier sehen, sichern tatsächlich so ganz relativ große Teile unserer digitalen Welt ab. Also eigentlich alles, was wir so online machen, ist in irgendeiner Form davon geschützt. Böse Menschen könnten damit schlimme Dinge anstellen. Vielleicht seid ihr auch deswegen hier. Also nicht, um böse Dinge anzustellen, sondern um zu verstehen, wie böse Menschen denken und um euch ein bisschen davor zu schützen. Ein besonders schützenswertes Passwort, das kam vorhin von euch gar nicht irgendwie, aber vielleicht kommt ihr drauf. Was ist somit das wichtigste Passwort, was es gibt? Auch, genau, ja, ich meine noch ein anderes, da kommen wir nachher nochmal zu, auch richtig. Hier war was gerade, ich habe es nicht gehört. Ja, genau, für was? Für was? Fürs E-Mail-Konto. Warum ist mein Passwort für mein E-Mail-Konto so furchtbar wichtig? Oder warum ist überhaupt mein E-Mail-Konto so furchtbar wichtig? Nee. Genau, weil ich alle anderen Dienste damit zurücksetzen kann. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch mal irgendwo anmeldet, seht ihr Benutzername, Passwort und darunter so ein kleiner Link, Passwort vergessen. Den kann jeder drücken. Und wenn den jeder drückt, kommt eine E-Mail an das E-Mail-Postfach. Das heißt, wenn ich Zugriff auf das E-Mail-Postfach habe, dann kann ich alle anderen Dienste zurücksetzen. Im Zweifel sogar, ohne dass ich den Benutzernamen kenne, bei den anderen Diensten. Ich muss nur Zugriff auf das E-Mail-Postfach haben. So, und das kann sich ziemlich doof anfühlen. Das Beispiel ist nicht ausgedacht, sondern ist echt in meiner näheren Familie vor kurzem passiert. Es war irgendwann abends und die Person konnte nicht schlafen, 0:42 Uhr, zu einer Zeit, wo besonders viel Schindluder getrieben wird im Online-Raum, weil alle anderen eben nicht da sind. Alles ganz entspannt. Ich gucke ins Postfach. Also es ist nicht mir passiert, aber ich tue jetzt mal so. Ich gucke ins Postfach und schaue, ups, zwei neue Mails. Von kleinanzeigen.de und von vinted.de. Ich weiß nicht, ob ihr Vinted kennt. So ähnlich wie Kleinanzeigen. Man kann Dinge verkaufen. Und da steht, dass ein Passwort wurde geändert. Und ich so, hä, das ist ja komisch. Das war ich ja gar nicht. Kriege ich erstmal einen Schreck. Und wenn ich auch so drüber nachdenke, was könnte ich jetzt tun? Sind die Mails wieder verschwunden. Sie sind gelöscht worden. Während ich in meinem Postfach war, habe ich gesehen, wie die Mails gelöscht worden sind. Aber ich war es nicht. Jetzt ist mir richtig mulmig zumute. Und ich denke ein bisschen drüber nach, was kann ich machen? Und dann passiert das. Irgendjemand stellt in meinem Namen Anzeigen ein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Für irgendwelche Sachen, die ich nicht zu verkaufen habe und an Leute, mit denen ich auch nichts zu tun habe. Und ich gerate in Panik, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Das Konto ist offensichtlich gekapert und ich komme auch nicht mehr rein. Auf der anderen Seite sitzt auch ein Mensch. Und das könnte dann so aussehen. Montagmorgen, gute Laune, ich surfe bei Vinted. Die Schuhe, die ich schon immer haben wollte, in einem super Zustand, zu einem super unschlagbar günstigen Preis. Da ist doch bestimmt was faul, aber nein, halt. Die Verkäuferin Susi hat 5 Sterne und 128 Bewertungen. Dann ist alles in Ordnung. Nein, natürlich nicht, weil nicht Susi das ist, sondern Susis gekapertes E-Mail-Konto und nicht Susi selbst. Susi ist also diejenige, der das Passwort geklaut wurde oder das Konto gehackt wurde. Und ich bin das dumme Opfer, was da bestellt. Beide Seiten in meiner Familie von nicht allzu langer Zeit. Denk mal kurz drüber nach. Was macht ihr dann, ja? wenn ihr da nachts sitzt und sowas seht? Also ich würde mal unterstellen, erstmal Panik. Und deswegen am besten gar nicht so weit kommen lassen und hier auch vorsichtig sein. Das ist tatsächlich gerade, also ich das war jetzt eine junge Person, ne? Aber gerade bei jungen Menschen vielleicht, wieso, sind doch gute Bewertungen, da kann ich drauf vertrauen, das passt schon. Aber dass das Konto der Person übernommen wurde, kann man sich nicht vorstellen, ist aber eigentlich der Alltag. Es wird viel betrogen auf den Online-Plattformen. Es mündet dann immer darin, dass die Person beim Geldüberweisen sagt, können wir bei PayPal nicht die Überweisung per Freund und Familie machen? Dann kann man sie nämlich nicht zurückholen. Und wenn das gefragt wird, dann ist in der Regel schon was faul. Susi Sorglos würde das nicht machen wegen einem Euro PayPal-Gebühren. Okay, das ist auch wieder so ein kleiner Exkurs, was passieren kann. So, nochmal zurück. Also, wenn das Passwort weg ist, ist blöd. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Wie kann das Passwort denn jetzt wegkommen? Passwörter können abhanden kommen, indem die AnwenderInnen angegriffen werden. Mal, wenn ich von Angriff spreche, klingt das so brachial, aber das kann auch sehr subtil sein. Schon allein, wenn ich mich, während Sie Ihr Handy entsperren, so ganz unvermittelt hinter Sie stelle und über Ihre Schulter gucke, dann nennt man das Shoulder-Surfing. Und das ist so eine sehr übliche Methode, die Passwörter auszusperren. Eine etwas aufwendigere, aber gerade im Unternehmenskontext sehr beliebte, ist sogenanntes Social Engineering. Also nicht nur im Unternehmenskontext, aber weil es einen gewissen Aufwand verursacht. Social Engineering heißt also, dass ich die Person, von der ich das Passwort oder von der ich irgendwas erschleichen möchte, gezielt beeinflusse und manipuliere. Das kann zum Beispiel sein, dass sie einen Anruf bekommen mit einer amerikanischen Nummer zu Hause und dann ist am anderen Ende jemand, der in einem gebrochenen Englisch mit indischem Akzent ihnen erklärt, dass ihr Microsoft-Computer leider gehackt wurde. Er ist von Microsoft, die haben das in ihrem Monitoring-Tool gesehen und der würde ihnen gerne helfen, aber dafür braucht er jetzt ihr Microsoft-Passwort. Das ist so die plumpeste Form von Social Engineering. Es gibt natürlich noch je nachdem, wie viel Mühe ein Angreifer in die Erschleichung des Passworts oder sonstiger Dinge stecken möchte, gibt es verschiedenste Methoden. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und wir wollen heute nicht näher darauf eingehen. Grob kann man aber sagen, wenn Sie von einer Person kontaktiert oder wenn ihr von einer Person kontaktiert werdet, die ihr nicht kennt, die euch nach einem Passwort fragt oder euch dazu bringen möchte, online irgendwas zu tun, ist das in der Regel nicht richtig. Dann gibt es so Zwischendinger zwischen technisch und menschlichen Methoden von Anwendern, was zu erschleichen. Das bekannteste ist Phishing. Weiß jemand nicht, was Phishing ist? Wow, sehr gut. Oder hier gibt es nichts zu. Ne? Also Phishing, ich kriege eine Mail, wo drin steht, hier, Ihr Paket wartet auf Sie, ich bin DHL, Ihr Paket wartet auf Sie, das wird aber in 2 Tagen zurückgeschickt, klicken Sie schnell den Link, um diese Frist zu verlängern. Dann klicken Sie den Link und dann werden Sie dort zur Eingabe Ihrer DHL-Zugangsdaten aufgefordert. Und eigentlich ist es gar nicht DHL. Und jetzt könnte man sich fragen, wozu brauchen Angreifer meine DHL-Zugangsdaten? Naja, vielleicht, um Pakete in meinem Namen zu empfangen an irgendeiner Packstation, nämlich Sachen, die er irgendwie im Darknet bestellt hat und irgendwie eine Lieferanschrift braucht. DHL-Zugänge sind gar nicht so unbeliebt, glaube ich, bei Hackern. Gibt aber auch diverse andere. Also Phishing kennt man üblicherweise vom Online-Banking. Ne? Also da die Banken warnen noch am lautesten davor. Und wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie eine echte Mail von Ihrer Bank kriegen, ist dort in der Regel kein Link in der Mail. Da ist nirgendwo, klicken Sie hier, um sich anzumelden. Das machen die Banken, also die guten Banken machen das mit Absicht, damit sie sich gar nicht erst dran gewöhnen, in der Mail irgendeinen Link zu klicken. Die Angreifer machen immer den Link möglichst fett sichtbar in der Mitte der Mail. Sieht manchmal täuschend echt aus. Der Unterschied ist, dass die Bank schreiben würde, bitte gehen Sie in unser Kundenportal und melden Sie sich dort an. Und dann müsst ihr das selber eingehen. So, Phishing ist sehr beliebt, auch weil es natürlich massenhaft funktioniert. Ich kann eine Phishing-Mail vorbereiten und gleichzeitig an 1 Million Menschen schicken. Und wenn da nur 10 reinfallen, ist mir auch schon geholfen. Das nennt man skalierbar. Diese Angriffe sind also gut skalierbar. Das heißt, ich erreiche sehr viele Menschen damit. Und damit ist es für Online-Betrüger erst richtig interessant. Je aufwendiger es ist, einzelne Personen anzugreifen, desto weniger ist es interessant für Menschen, die einfach nur Geld ergaunern wollen. Das ist dann eher interessant für Menschen, die konkret Ihnen was Böses möchten. Die würden dann auf solche Methoden zurückgreifen. Solche anderen Methoden könnten zum Beispiel sogenannte USB-Drops sein. Das kommt immer wieder mal vor, aber eher als Übung in Firmen. Wenn zum Beispiel Sie in die Firma fahren oder ihr in die Firma fahrt und auf dem Firmenparkplatz oder auf dem Weg von der U-Bahn zum Eingang finden Sie USB-Stick. Und sind natürlich neugierig, was ist da drauf? Und dann gehen Sie an den Schreibtisch oder geht ihr an den Schreibtisch, holt euch einen Kaffee und steckt den USB-Stick an euren Rechner, an den Dienstrechner, weil den Privatrechner habt ihr natürlich im Büro nicht dabei. Und schwupps ist der Trojaner auf dem Rechner installiert. Davon gibt es übrigens noch eine sehr fiese andere Spielart, die so, wo so ein Hauch von Social Engineering mit reinkommt. Den USB-Stick muss man natürlich gar nicht plump einfach irgendwie auf den Parkplatz legen. Den kann man natürlich auch schön in einen Umschlag stecken, den Namen der Person draufschreiben und auf den Schreibtisch der Person legen. Die Person, die den findet mit dem eigenen Namen drauf, wird den USB-Stick vermutlich auch in den Rechner stecken. Und das sind jetzt nicht Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Das sind Sachen, die wirklich passieren. Und das ist genau die Art, wie Angreifer vorgehen würden, wenn sie in eine Firma einbrechen wollen. Dafür müssen sie natürlich räumlich vor Ort sein. Das geht jetzt nicht aus Indien in Deutschland, ne, sondern dann sind das Komplizen hier. Und dann gibt es natürlich noch rein technische Tools, wo die Anwenderinnen in der Regel gar keine Chance mehr haben. Das sind sogenannte Keylogger. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Also Keylogger, Key ist also eine Taste auf der Tastatur und ein Logger ist etwas, was mitschreibt, welche Tasten gedrückt werden. Die gibt es einmal als Software-Variante, also zum Beispiel USB-Stick reingesteckt, Trojaner und der Trojaner ist genauso ein Keylogger und ab dem Moment können die Angreifer jede Taste, die ich drücke, nachvollziehen. Und wenn irgendwann mal eine Kombination mit danach ganz wilden Buchstaben kommt, ist das vielleicht genau Benutzername, Passwort für irgendwo, wo ich mich anmelden wollte. Das gibt es aber auch als Hardware. Das sieht dann so aus, dass wenn ihr in eurem Büro seid und der Rechner steht da, vielleicht an der Dockingstation, und wer kontrolliert schon jeden Tag die Rückseite seiner Dockingstation? Ich nicht. Für einen Angreifer, der Zugriff zu dem Büro hat, wäre es aber durchaus möglich, an die Rückseite der Dockingstation einfach so einen kleinen USB-Zwischenstecker anzustecken und die Tastatur dann da rein. Und ab dem Zeitpunkt funkt quasi die Dockingstation auch irgendwo anders hin, was ich tue. Dagegen kann man sich eigentlich nur so wehren, indem alle in der Firma Zugang zum Gebäude haben, darauf achten, dass keine fremden Leute in das Gebäude gehen. Das ist auch immer sehr beliebt. Deswegen, wenn ihr irgendwo in einem Gebäude arbeitet und regelmäßig darauf hingewiesen werdet, kontrolliert die Ausweise von Menschen, die ihr nicht kennt. Das ist genau der Grund dafür. Der plumpere ist, dass Handys oder Portemonnaies geklaut werden, aber sowas kann halt auch passieren. Leute schmuggeln irgendwie Spionage-Hardware in die Büros hinein. Bleibt also skeptisch, wenn euch was Ungewöhnliches passiert oder irgendwas komisch vorkommt. Ruft lieber nochmal jemanden an, gerade wenn ihr am Telefon gedrängt werdet, unter Zeitdruck, euer Passwort preiszugeben oder online irgendwas in eurem Namen auszuführen. Sagt lieber, ja, ich kann gerade nicht, ich rufe zurück. Und dann fragt irgendjemand des Vertrauens oder wartet, dass die Person nochmal anruft. Meistens tut sie das nicht. Und hier schon mal, das werde ich heute noch öfter sagen, hier schon mal der Hinweis, wenn Passwörter abhanden kommen für bestimmte Dienste, so ausspioniert werden, dann macht es voll Sinn, dass ich nicht dasselbe Passwort bei jedem Dienst verwende. Sondern die Regel ist eigentlich, jeder Dienst hat ein eigenes Passwort. Ein eigenes Passwort für GMX, ein eigenes für Amazon, ein eigenes für Netflix, ein eigenes für British Airways, ein eigenes für Expedia. Also ist klar, ne? Jeder Dienst ein eigenes Passwort, weil es kann immer mal sein, dass aus irgendeinem Grund eins abhanden kommt. Und es ist auch keine gute Idee zu sagen, hey, mein Arbeitspasswort ist so sicher, das nehme ich für mein Online-Banking. Ja, und dann ist es aber genau auf Arbeit ausspioniert und man weiß nicht. Es landet dann halt in irgendwelchen Datenbanken, da kommen wir gleich zu. Okay, also das kann alles beim Angriff auf, das und viel mehr kann alles beim Angriff auf die Anwenderinnen passieren. Natürlich sind aber auch die Diensteanbieter nicht davor gefeit, ausspioniert zu werden. Also auf der anderen Seite Telefonleitung, sage ich mal, des Internets. Auf der anderen Seite des Internets steht ein Server oder eine Gruppe von Servern, die einem Dienst gehören. Und auch die werden übernommen. Weil auch bei einem Diensteanbieter Menschen arbeiten und denen genau das Gleiche passiert, was ich gerade für die linke Seite erklärt habe. Da gelten vielleicht strengere Regeln und trotzdem sind es nur Menschen. Die werden gesocial engineert, denen werden USB-Sticks in die Büros gelegt. Genau das passiert bei Dienstanbietern besonders häufig, weil natürlich da Millionen Kundendaten abzugreifen sind. Natürlich kann man Server auch hacken. Ich bin da jetzt nicht so der Experte, aber ich habe einen dabei. Natürlich kann man Server auch hacken. Das Hauptfeld ist, wenn Schwachstellen bekannt werden und der Betreiber diese Schwachstellen nicht schnell genug schließt durch ein Update, dann sind die Server angreifbar. Und dann kann man sich, können Gruppen, das tun sie auch immer wieder, sich in das System hacken und dort die Datenbanken rausziehen. Und wenn die Datenbank nicht richtig konfiguriert ist, findet man entweder dort Millionen von Benutzernamen, Passwortkombinationen, was allerdings häufig, ehrlicherweise heute nicht mehr so oft vorkommt, aber zum Beispiel Millionen von Benutzernamen und Hashwertkombinationen. Und aus diesen Hashwerten kann man theoretisch das Passwort zurückrechnen. Theoretisch, weil es dauert sehr lange. Praktisch ist es aber so, dass ein Angreifer ja nicht warten muss, bis er den Hash hat. Er kann ja erstmal alle Hashes irgendwie zurückrechnen und dann einfach gucken, welchen er findet. Wenn ihr das mal hört, das sind sogenannte Rainbow-Table-Angriffe. Ich will die heute nicht weiter erklären. Der Punkt ist auch, Diensten können Passwörter abhanden kommen. Und das ist der nächste Grund, warum ihr nicht für jeden Dienst dasselbe Passwort verwenden solltet. Es kommt immer wieder vor, dass gerade kleine Anbieter, irgendwie kleinere und mittlere Unternehmen, die jetzt nicht viel Geld in die IT-Security stecken, ausspioniert, gehackt werden, dass dort eben schneller mal so ein Passwort wegkommt. Und wenn das dann zufällig dasselbe Passwort ist wie für das E-Mail-Konto, ist halt blöd. Man kann sogar noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen und kann sagen, okay, für Dienste, die ich nicht oft benutze oder die ich vielleicht nur einmal nutze, irgendwie, Beispiel, ich habe Verwandte in Polen und einmal im Jahr schicke ich meiner Schwiegermutter einen Strauß Blumen dann zum Geburtstag. Und für diesen polnischen Blumenladen, dessen Webseite sehr dubios aussieht, also ich weiß, die Blumen kommen an, deswegen gehe ich da immer wieder hin, aber der Webseite vertraue ich nicht wirklich, also suche ich jedes Mal einen neuen Benutzernamen und ein Passwort, was ich danach einfach wegschmeiße, weil man kriegt sowieso keine Treuepunkte. Es ist aber tatsächlich eine gute Idee für Dienste, die mir irgendwie komisch vorkommen, wo ich vielleicht nur einmal was kaufe, auch eine einmal Wegwerf-E-Mail-Adresse zu nehmen. Es gibt umständliche Wege, die zu benutzen. Wenn man bei Apple so ein Bezahlabo hat, dann bietet Apple das meistens sogar an, sagt, hier möchtest du deine Identität verschleiern und so eine Einmal-E-Mail-Adresse verwenden. Gibt es diverse Sachen. Das muss man nicht machen. Es erhöht aber nochmal so ein bisschen die Sicherheit, weil dann eben nicht nur das Passwort anders ist, man sieht schon nicht mehr, dass dieselbe Person bei dem einen und dem anderen Dienst ist, weil die E-Mail-Adresse anders ist. So. Ach so, ja, und natürlich kommt es hin und wieder auch mal vor, dass diese Server auch einfach geklaut werden. Ja, nicht alle Server stehen in irgendeiner Cloud mit einer dicken, feuersicheren Tür davor und einer Zutrittskontrolle, sondern kleinere und mittlere Unternehmen haben manchmal die Server auch bei sich im Haus und da wird eingebrochen, die Dinger werden rausgeholt. Und dann theoretisch, wenn jemand Zugriff auf die Hardware hat, kann er so lange daran rumprobieren, bis er die Daten auch rauskriegt. Je nachdem, wie gut die IT-Crew da ist. Denkt immer dran, auch bei den großen Diensten arbeiten nur Menschen, Menschen machen Fehler. Wenn beides nicht geht, wenn also jetzt die Angreifer sich die Zähne ausbeißen an der geschulten Anwenderin und an dem Profi für IT-Sicherheit im Rechenzentrum, was geht dann noch? Dann könnte man eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke ausprobieren. Heißt also, dass irgendwie muss die Anwenderin mit dem Dienst ja reden und da könnte man sich zwischenschalten. Und ich habe mal einen Man in the Middle mitgebracht. Und um das so ein bisschen zu erklären, brauche ich nochmal Freiwillige, aber ihr könnt sitzen bleiben. Zur Erinnerung, das war Alice. Alice mag Musik. Ich bin Stefan, ein unterbezahlter Security-Mitarbeiter. Und du bist Bob. Bob ist für das Barmecker Orchester Bambule. Ist der Konzertveranstalter. So, ich gehe erstmal zu Alice. Ich weiß jetzt, Alice war auf dem Konzert. Ich habe sie ja gesehen, ich habe sie reingelassen. Alice, pass auf. Du kriegst jetzt eine Mail. In dieser Mail steht drin, hey, ich bin Bob. Das nächste Konzert deiner Lieblingsband steht an. Und du kriegst 20% Rabatt, wenn du jetzt sofort buchst. Dafür sag mir Benutzername, Passwort, Kreditkartennummer.
Ich bin trainiert, ich mach das nicht.
Doch, 25%.
Du brauchst das, ne?
Danke. Ich bin natürlich nicht Bob, ich bin Stefan, zur Erinnerung. Aber ich gehe jetzt zu Bob. Bob, hi, ich bin Alice. Und ich hätte gerne ein Konzert hier. Ich hätte gerne eine Konzertkarte. Hier ist mein Benutzername, mein Passwort und meine Kreditkartendaten.
Ja, super. Kriegst du.
Dankeschön. Die Konzertkarte. Jetzt gehe ich zurück zu Alice. Danke für Ihre Buchung. Hier ist die Konzertkarte. Hier ist die Kreditkarte zurück. Hat Alice Verdacht geschöpft? Vermutlich nicht. Da Tickets heute online sind, passiert jetzt Folgendes. Ich gehe zu Nothing, der gerade gekommen ist, und sage, hey, möchtest du eine Konzertkarte kaufen? 50% Rabatt.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Und dann gehe ich zu Wintermute und sage, hey, willst du Kreditkartendaten kaufen?
Immer.
So. Und das ist der Man in the Middle. Die beiden hatten nicht direkt Kontakt miteinander. Ich war der Man in the Middle. Beide haben keinen Verdacht geschöpft, weil die Transaktion hat ja funktioniert. Aber ich habe dem einen vorgetäuscht, dass ich jeweils der andere bin. So, das ist das Prinzip von Man in the Middle. So, und wie funktioniert es technisch? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es könnte sein, dass ihr in einem WLAN eingebucht seid, was jetzt nicht bei euch zu Hause ist, sondern Rudis Restaurant. Bitte? Bei der Deutschen Bahn offenes WLAN. Bei der Bücherhalle. Na, sagen wir mal, wir brauchen es ein bisschen mehr dubios. Sagen wir, ihr seid im Urlaub und ihr seid da in Rolfs Strandbar. Und Rolf ist ein dufter Typ, aber der hat noch ein Nebengeschäft. Der hat da seinen Rolfs Strandbar WLAN aufgemacht. Das kann aber deutlich mehr, als ihr glaubt. Und in dem Moment, wo ihr euch bei Rolfs Strandbar mal zu Hause einloggt, um eure E-Mails zu checken, kann Rolf natürlich mithören, denn dem gehört ja das WLAN. Wenn ihr nicht aufpasst. So, und dann wäre Rolf der Man in the Middle. Die Deutsche Bahn ist in dem Sinne auch Man in the Middle, nur ich unterstelle mal, dass da keine böse Absicht hinter ist. Ne? Oder die Bücherhalle genauso. Tatsächlich ist das mit dem WLAN gar nicht so einfach, weil sich die Diensteanbieter schützen davor, dass irgendwelche Man in the Middle, jetzt in dem Fall Plural, sich da reingrätschen. Deswegen gibt es dieses kleine grüne Schloss in dem Browser, was ihr vielleicht kennt. Wenn ihr oben in der Browserleiste was eingibt und neben der Adresse kommt ein weißes oder ein grünes Schloss, dann ist alles in Ordnung. Wenn aber ein rotes, aufgeklapptes Schloss kommt, dann stimmt was nicht. Und der Hintergrund ist, dass der Diensteanbieter in dem Fall sagt, hey, die Seite, die du gerade aufgerufen hast, das bin wirklich ich, zum Beispiel GMX oder Amazon. Da kannst du drauf, egal was dazwischen passiert ist, ich garantiere dir, das, was du jetzt gerade siehst, ist von mir. Kurz zusammengefasst sagt das dieses Schloss, aber auch dieses Schloss ist nicht komplett gefeit, also jemand, der ein bisschen mehr technische Ahnung hat und sich da reindenken kann und möchte, könnte es auch einrichten, dass, also das Stichwort dafür ist DNS-Spoofing. DNS ist quasi sowas wie das Adressbuch, das heißt, wenn ich eingebe in meinen Browser www.amazon.de, dass ich auch garantiert bei den Servern von amazon.de lande. Und wenn jemand sich mit DNS-Spoofing dazwischen geschaltet hat, gebe ich amazon.de ein, lande aber woanders. Und wenn er es richtig geschickt macht, kommt trotzdem das grüne Schloss. Das ist aber wirklich gar nicht so einfach. Insofern will ich keine Panik schüren. Ne? Also normalerweise kann man diesem Schloss schon vertrauen. Wichtig ist, dass ihr aber hinguckt. Wenn ihr mal ein rotes Schloss seht, Finger weg. Ja, wenn es dazu passt. Dann ist sie geringer, natürlich, klar. Es kommt immer darauf an, wo sich der Man in the Middle einklingt. Ne? Der Man in the Middle könnte sich bei der Anwenderin direkt nebenan einnisten. Das wäre das Beispiel von Rolfs WLAN. Der Man in the Middle könnte sich aber auch in der Nähe des Dienstes einloggen und dann eben alle Anwender zugreifen. Also meinetwegen, der kauft sich im selben Rechenzentrum halt ein böses Gerät und macht das von da. Aber ja, das wäre sicherer. Aber auch Rolfs WLAN ist nicht wirklich unsicher. Also ne, wenn ihr dieses Schloss im Browser seht und das ist zu und grün, selbst wenn das WLAN nicht verschlüsselt ist, das macht nichts. Die Verbindung zu dem Dienst, den ihr aufgerufen habt, ist dann verschlüsselt und ihr könnt dort trotzdem euer Passwort eingeben. Wichtig wäre allerdings, dass ihr es mit eurem eigenen Gerät tut. Ne? Jetzt geht ihr nicht an den Rechner, den Rolf da hingestellt hat. Das wäre noch schlimmer. Genau. Gut, ein anderes Beispiel für Man in the Middle sind tatsächlich Firmennetzwerke. Also bei mir in der Firma ist das auch so. Also ich arbeite in einer großen Firma als Angestellter. Und bei uns ist das auch so, dass wir einen sogenannten Internet Security Client, ein Programm auf unserem Rechner haben. Und egal, welche Verbindung ich ins Internet herstelle, die geht erstmal über diesen Client. Und der macht die auf. Der tut so, als wäre, also dieser Client sagt dann, hey, ich bin Amazon, mir kannst du vertrauen. Hey, ich bin GMX, mir kannst du vertrauen. Und das funktioniert deshalb, weil mein Arbeitgeber mir meinen Laptop gegeben hat und das Ding darauf installiert hat. Deswegen ist dieses Gerät im Grunde per se nicht mehr vertrauenswürdig. Das Gerät kann jetzt auch, egal in welchem WLAN ich bin, alle Passwörter mitlesen, die ich da einhacke. Das macht mein Arbeitgeber jetzt nicht zum schlechten Arbeitgeber. Ich sollte es aber wissen, denn eigentlich sollte ich auf meinem privaten Laptop ja keine, auf meinem dienstlichen Laptop keine privaten E-Mail-Kontakte pflegen. Das wäre auch ein Man-in-the-Middle-Angriff, und zwar genau mit dem Ziel, reinzugucken in den Traffic, was da passiert. Und da ich in der IT arbeite, weiß ich, dass mein Arbeitgeber das jetzt nicht aufzeichnet und irgendwie gegen mich verwendet. Also ich werde da nicht überwacht. Die suchen tatsächlich nur nach bösen Inhalten. Aber trotzdem fand ich es erstaunlich, als ich das mal so verstanden habe. Gut, wie kann man sich jetzt dagegen schützen? Man kann natürlich, wenn man irgendwo so einen shady WLAN sieht, rollst strandbar, kann man es auch meiden. Heutzutage hat eigentlich jeder eine Mobilfunk-Flatrate, dass man sich auch ohne WLAN gut bewegen kann. Man muss nicht jedes WLAN mitnehmen, sondern man kann den Mobilfunk nutzen. Wenn doch das WLAN das sein muss, dann macht es Sinn, vielleicht ein VPN einzurichten. Also man hört ja immer wieder, dass VPN-Dienste jemanden im Internet anonym sein lassen. Ich finde, das stimmt nicht so gut. Was aber stimmt, ist, wenn ich einen VPN-Dienst nutze, dann überspringe ich zumindest Rolfs WLAN, weil der kann dann da nicht mehr reinschauen. Ja, und wie gesagt, achtet auf das Schloss im Browser. Diese Man-in-the-Middle-Angriffe sind, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Angriffe, um von vielen Menschen Kreditkartendaten auszuspähen oder um irgendwelche fiesen Sachen zu verkaufen im Internet, die müssen skalieren. Ich muss damit viele Menschen erreichen. Und diese Man-in-the-Middle-Angriffe tun das in der Regel nicht, ne? Weil tatsächlich Rolf jetzt nur sehr wenig Kundschaft hat und dass die jetzt auch noch da was, ist sehr gering. Nichtsdestotrotz gibt's das. Und es gibt noch eine weitere Methode, die habe ich jetzt nicht extra aufgeführt. Wenn ich also nicht an die Anwenderin rankomme, wenn ich nicht an den Dienst rankomme und wenn ich auch es nicht schaffe, mich irgendwie als Man in the Middle dazwischen zu packen, dann kann ich es immer noch mit Brute Force versuchen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Brute Force übersetzt sich in rohe Gewalt. Und rohe Gewalt bei Passwörtern heißt, ich probiere einfach alles durch. Ich fange bei A an, mache bei AA weiter und so weiter. Ne? Und dann mache ich mit A, AB. Und also ich probiere einfach alle möglichen Passwörter durch. Das mache ich natürlich nicht händisch, sondern das macht eine Maschine, die das relativ schnell kann. Und trotzdem, wenn mein Passwort schlecht ist, dann hat die Maschine das in Minuten rausgekriegt. Wenn mein Passwort gut ist, dann dauert es mehrere tausend Jahre. Mit den Computern, die wir heute haben, wohlgemerkt. Genau, Brute Force Angriffe heißt also einfach stumpf durchprobieren. Es gibt noch so Abwandlungen davon, dass einfach nicht das Passwort hochgezählt wird, so ganz stumpf, sondern dass Wörterbuchangriffe gefahren werden. Also viele Menschen tendieren dazu, Passwörter zu verwenden, die in irgendeinem Wörterbuch stehen. Wir schauen uns gleich ein paar schlechte Beispiele an. Und deswegen ist es eine gängige Praxis im Kreise der Verbrecher, ja, erstmal alle Wörter in einem Wörterbuch durchzuprobieren, ob das vielleicht ein Passwort sein könnte. Das sind Wörterbuchangriffe. Ein Stichwort, was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist wie Brute Force, heißt Credential Stuffing. Das bedeutet, dass ich Kombinationen, die ich irgendwann mal schon erbeutet hatte, also die halt auf irgendeinem Server wurde gehackt, die Sachen sind erbeutet und die Dinger stehen im Internet, dass ich die auf anderen Diensten auch noch ausprobiere. Kann also heißen, es gab mal, glaube ich, bei Adobe gab es mal so einen großen Hack, dass bei Adobe die Adobe-ID-Daten, also E-Mail-Adresse, Passwort, gehackt worden sind. Dann hat Adobe die Kunden angeschrieben und hat gesagt, hey, wir sind gehackt worden, tut uns leid, bitte änder mal dein Passwort. Das haben die Kunden dann auch gemacht. Die Frage ist jetzt natürlich, haben sie es auch für alle anderen Dienste gemacht oder nur für Adobe? Denn wenn sie dasselbe Passwort woanders auch verwendet haben, dann liegt irgendwo in einer Datenbank im Darknet halt diese Kombination aus Benutzername und Passwort erstmal rum. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, hey, ich probiere das mal aus bei eBay oder bei Amazon oder bei sonst wo, dann nennt man das Credential Stuffing. Also Sachen, die einmal erbeutet worden sind, einfach an beliebigen vielen Diensten ausprobieren. Und dann gibt es noch Credential Spraying. Das wäre die Variante, dass ich besonders häufige Passwörter, beispielsweise die 1000 häufigsten Passwörter des letzten Jahres, einfach bei einem Dienst mit verschiedenen Benutzernamen ausprobiere. Dass ich also sage, okay, das sind häufige Passwörter und ich habe hier irgendwie 1 Million E-Mail-Adressen. Irgendeine von den E-Mail-Adressen wird schon eins dieser Passwörter benutzen, Credentials prägen. Wie könnt ihr dem entgehen? Indem ihr einfach vielleicht kein Passwort habt, was in einem Wörterbuch steht. Indem ihr kein Passwort habt, was ihr bei mehreren Diensten verwendet. Dann ist nichts mit Credential Stuffing oder Spraying oder Wörterbuchangriffen. Dann bleibt dem Angreifer wirklich nur Brute Force. Und weil das aber sehr lange dauert, wird das in den seltensten Fällen für die Masse gemacht. Fragen? Wie? Ja. Gute Frage. Der schafft das, wenn er, also die Frage war, wie schafft der Hacker das, wenn der Dienst nach 3 Versuchen, nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen dicht macht? Gar nicht. Deswegen, also gar nicht über die Oberfläche. Deswegen ist es tatsächlich auch eine gute Idee für die Diensteanbieter, genau das einzuschalten, dass jemand sein Passwort nur 3-mal falsch eingeben kann und dann ist das Ding entweder mindestens mal für einen Tag gesperrt oder für 1 Stunde oder komplett, bis man sich über das Telefon oder so beim Support melden kann. Genau. Das ist ein sehr guter Schutz, den der Anbieter einrichten muss. Dann gucken die Angreifer in die Röhre, dann probieren sie vielleicht mit demselben Passwort eine andere ID aus, solange bis sie halt Glück haben. Man kann es trotzdem ausprobieren, wenn man Zugriff hat auf den Dienst. Wie gesagt, die Dienste speichern meistens nicht, also hoffentlich nicht das Passwort in Reinform irgendwo. Das wäre ganz schlimm, sondern die speichern einen sogenannten Hashwert. Wenn sie aber den Hashwert erbeutet haben, dann können sie im Grunde selber beliebig viele Passwörter durchprobieren und schauen, welches Passwort ergibt diesen Hashwert. Und das können sie über eine beliebige Maschine jagen, die diesen Algorithmus nicht hat. Das können sie bei sich zu Hause im Keller machen sozusagen. Die haben den Hashwert, probieren beliebige Passwörter aus und die brauchen den Dienst dafür nicht. Dafür müssen Sie aber beim Diensteanbieter eingestiegen sein. Also das ist tatsächlich ein guter Schutz.
Auch nochmal eine Frage. Ja. Rein technisch gesprochen, wo liegen denn Passwörter, zum Beispiel auf meinem normalen Rechner?
Also ist es eine Datei, die dann... Also wie gesagt, wenn ich, mal angenommen, gute Frage. Kommt ein bisschen darauf an, was genau Sie meinen. Ich unterstelle jetzt, sagen wir mal, Sie meinen Amazon, okay? Nur nicht das. Wo liegt das, genau. Okay, also Sie erstellen heute ein Konto bei Amazon, sagen, mein Name ist Alice und mein Passwort ist ABC123. Amazon sagt, dieses Passwort speichere ich so nicht, sondern ich jage das durch einen Hash-Algorithmus. Das heißt, das ist eine Einwegfunktion. Es ist Mathematik, er rechnet dann daraus eine bestimmte Zahl, die so lang ist irgendwie und so gar nichts sagt. Und man kann es nicht zurückrechnen. Man kann aus dieser langen Zahl nicht wieder zurückrechnen, dass da ABC123 ist. Aber wenn Sie nochmal kommen und sagen ABC123, dann kommt wieder genau dieselbe Zahl raus. Das ist der Hash. Und diesen Hash speichert er. Also passiert noch ein bisschen mehr Magie, aber das soll jetzt erstmal reichen. So, das heißt, das Passwort selber liegt nirgendwo. Jetzt kommen Sie wieder, sagen, okay, ich habe ein Konto bei Amazon, ich melde mich jetzt an. Mein Name ist Alice, mein Passwort ist ABC123 und dann sagt er, stimmt, dich kenne ich, du warst schon mal hier, du bist Alice. Dann jagt der ABC123 wieder durch den Hash und jetzt vergleicht er den Hash. Passt der zu dem gespeicherten Hash in der Datenbank? Passt. Und dann sind Sie, aber das Passwort selber wird ja nicht gespeichert. So, und also das war ein wichtiger Schritt. Früher tatsächlich vor 20, oder sagen wir vor 30 Jahren, wurden die Passwörter wirklich noch sichtbar irgendwie in Datenbanken gespeichert. Das macht man nicht mehr. Genau, also der Anbieter kennt das Passwort eigentlich nicht. Und das ist auch gut so, weil wenn der Anbieter das Passwort nicht kennt, kann es ihm auch keiner klauen. Ja. Genau.
Wurden die bei UCI oder gespeichert?
Die wurden da gespeichert, die werden nicht gehasht, weil die braucht UCI ja, um es bei der Bank quasi zu überprüfen. Ne? Aber die werden verschlüsselt. Also auf der IT werden sie verschlüsselt. Und bei den Mitarbeitern, jetzt kommt es drauf an, ne? Authentisierung, Authentifizierung und Autorisierung. So, ich bin ein Mitarbeiter von UCI. Ja, okay, authentifiziert bist du. Ich möchte auf die Kreditkartendaten von Eve zugreifen. Nee, darfst du nicht, dafür bist du nicht autorisiert. Aber das ist die Frage, wie gut ist das IT-System konfiguriert? Da gibt es viel Schindluder. Ne? Also jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, auch bei den großen Diensten arbeiten nur Menschen und die machen Fehler. Genau, also theoretisch kann es natürlich sein, dass das jemand rauskriegt. Sind vielleicht auch unterbezahlt, brauchen ein Nebeneinkommen. Ja genau, natürlich, klar, richtig. Entschuldigung?
Kein Strand für
eine Strandbar da, genau. Da hinten ist eine Frage.
Bei mir ist Firefox so nett und speichert das Passwort für mich.
Ja. Oder? Das macht Firefox verschlüsselt, aber da sage ich nachher noch was zu, da komme ich noch zu. Gut, jetzt kommen wir natürlich zur Frage. Kurzes Zwischenfazit, geht gleich noch weiter. Aber ein paar Sachen können wir uns schon mitnehmen, die wir auf jeden Fall brauchen. Ein Dienst, ein Passwort. Für jeden Dienst neues Passwort. Und wenn es ein komischer Dienst ist, am besten eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Aufmerksam sein, also ne, seid skeptisch, seid jetzt nicht paranoid, so, ne? Aber seid skeptisch, wenn euch jemand anruft. Selbst wenn ein Support-Mitarbeiter sagt, hey, ihr Handy ist kaputt, ja, kein Problem. Also ist mir wirklich mal passiert, ne? Mein Handy war kaputt, ich habe es abgegeben zur Reparatur. Dann riefen die an und sagen, so, das Handy ist jetzt repariert. Wenn Sie uns jetzt die PIN für Ihr Handy sagen, können wir prüfen, ob die Reparatur geklappt hat. Und die meinten das nicht böse, ne? Also die wollten das wirklich nur prüfen. Ich so, nein. Ja, dann müssen wir es zurücksetzen. Ich so, ja, dann mach oder schick es mir zu. Ich prüfe es selber und schicke es zurück, wenn es nicht geklappt hat. Aber ich gebe jetzt nicht mein Passwort drauf. Und was mich wirklich beunruhigt hat, ist, das hat die echt überrascht. Ich war der Erste, der gesagt hat, nee. So, also skeptisch sein. Es gibt, also Support-Mitarbeiter brauchen nicht das Passwort. Wenn, dann ist es ein schlechter Support.
Nochmal eben eine Frage zu dieser Wegwerf-E-Mail. Das
ja.
Heißt, wenn ich eine E-Mail angebe, wird die ja geprüft, ob dieses Konto überhaupt besteht.
Ja.
So, das heißt, wenn ich jetzt eine Wegwerf-E-Mail einrichten soll, das heißt, ich richte erstmal dieses Konto ein.
Ja.
Und dann lösche ich es wieder, oder wie?
Ja, genau. Beziehungsweise das Konto ist dann beim Diensteanbieter eine Karteileiche. Ja. Wenn ich da jetzt eine Kreditkarte hinterlegt habe, würde ich es dann aktiv löschen. Wenn ich aber nicht Kreditkarte hinterlegt habe, weil, keine Ahnung, mit PayPal bezahlt oder per Überweisung oder Bargeld geschickt, dann einfach vergessen. Ja. Die E-Mail-Adresse wird irgendwann deaktiviert und irgendwann wird der Anbieter offensichtlich auch das Ding aufräumen.
Ich muss schon das Konto löschen?
Die löschen sich selber. Also die Anbieter, die Wegwerf-E-Mail-Adressen erzeugen, die löschen die nach 90 Tagen selber. Also es gibt solche und solche, 30, 90, ein Jahr, aber irgendwann verschwinden die E-Mail-Adressen wieder.
Genau. Das heißt, ich werde darauf hingewiesen,
dass es ja, genau. Man muss das explizit sich wünschen, genau. Das macht auch nicht jeder E-Mail-Anbieter, ne? Genau. Genau, nee. Also Apple macht das zum Beispiel, wenn man übers iPhone jetzt quasi auf eine Webseite geht und was bestellt und dann eine E-Mail eingeben muss und die Seite ist noch nicht im Passwortmanager. Wir sagen gleich noch was zu Passwortmanagern. Ist noch nicht hinterlegt. Dann sagt er, okay, du bist das erste Mal hier. Möchtest du wirklich mit deiner Apple-ID dich anmelden? Oder soll ich einfach irgendeine E-Mail-Adresse erzeugen, auf die halt für 90 Tage funktioniert und danach lösche ich die wieder und dann kannst du aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Das ist aber wirklich, ne, das ist so quasi die Kür. Ihr müsst das nicht machen. Ne? Aber jetzt verstanden?
Jetzt verstanden.
Okay, sehr gut. Da hinten war die nächste Frage. Das kenne ich nicht. Kennt ihr 10-Minute-Mail?
Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist
Daumen hoch gab es hier zweimal.
Verschiedene Seiten bei vielen Websites sind da auch die Mails geblockt, aber wenn man ein bisschen rumprobiert, findet man früher oder später eine 10-Minute-Mail-Seite, wo es funktioniert. Muss man halt damit rechnen, dass das eventuell auch mitgelesen wird, was man da geschickt bekommt, aber solange man selbst ein Passwort hat, ja, für so ein richtig dubioses Ding ist das.
Also es ja. Übrigens, du hast neben dir ein Mikro nachher. Das genau. Ich werde noch öfter Unterstützung brauchen heute. Genau, also das ist wirklich nur für Fälle, wo ihr denkt, okay, ich will diesem Laden eigentlich nicht vertrauen, aber irgendwie muss ich den jetzt benutzen, weil sonst komme ich nicht an das Festival-Ticket oder ich komme jetzt nicht genau an diese Nahverkehrs-App, wo ich im Leben nie wieder sein werde, aber heute brauche ich sie. Dann halt Wegwerf-E-Mail-Adresse und danach ist nicht so schlimm. Da war die nächste Meldung.
Man kann sich doch als Gast-Account auch
Ja, dann ist es ja nicht einloggen. Dann, ja, klar. Genau, wenn der Dienst. Ja, klar, also wenn der Dienst anbietet, du musst dich hier gar nicht registrieren, sondern du kannst als Gast bestellen, ist das auch eine Option natürlich. Jetzt.
Ich habe verstanden, dass du sagst gleich noch was zum Passwort.
Genau.
Aber trotzdem zu dem Punkt jetzt. Mir hat mal jemand gesagt, er nimmt ein Passwort. Also ich glaube, wir haben alle das Problem, wenn wir jetzt bei allen Diensten ein neues Passwort haben, was wir uns merken können, funktioniert nicht. Und derjenige sagte, er hat, ich sage jetzt mal, eine Sache, die er aber immer logischerweise auf den jeweiligen Dienst abändert.
Ja, genau.
Mit seiner Logik. Ist das sinnvoll?
Es ist, ich sag mal so, es ist im Spektrum. Ja? Es ist besser, als überall dasselbe Passwort haben, aber wenn ich es richtig mache, dann mache ich es gleich ganz anders. Ich komme nochmal zu den Passwortmanagern, weil es ist deshalb nicht sinnvoll, weil in dem Moment, wo der Mensch sich ein Passwort ausdenkt, greifen menschliche Mechanismen, die ein Angreifer irgendwie nachvollziehen kann. Ja, dann ist halt irgendwie Kuddelmuddel-Passwort eBay, ist vielleicht dann Kuddelmuddel-Passwort Amazon und einfach mit einem fancy Kringel noch drin und bei eBay halt eine 3 statt ein E, haben alle schon drüber nachgedacht. Ja, ist jetzt nicht besonders kreativ. Mikro. Einfach sprechen.
Läuft das Ding?
Ja, ist an.
Gehen hier so Alias-Services jetzt schon zu weit für diesen Vortrag? Oder?
Ich sag nochmal bitte.
E-Mail-Alias-Services?
Radio-Services, ja, ich glaube das.
Alias-Services. So von Mozilla oder von Proton oder so?
Willst du was dazu sagen kurz? Oder?
Also genau, also das, was Apple von angeboten hat, das nennt man eigentlich Alias-Service. Im Endeffekt ist das, ihr kriegt eine E-Mail-Adresse und die Leute schreiben euch dahin, aber die E-Mail landet trotzdem bei euch im normalen Posteingang. Also die wird halt weitergeleitet. Das nennt man Alias, weil ihr habt so gesehen einen Alias-Namen dann. Also ihr habt halt einen weiteren Namen, unter den ihr erreichbar seid. So ähnlich wie die Wegwerf-E-Mail-Adresse, nur dass halt das bei euch auch im Posteingang dann landet. Also ihr müsst euch dann nicht auf mehreren Diensten eure E-Mails anschauen.
Ja, okay. Gut, danke für die wichtige Ergänzung. Genau, das meinte ich vorhin. Also es ist immer dasselbe Postfach. Ich muss jetzt nicht irgendwie 1000 Postfächer einrichten, aber das Postfach kriegt verschiedene Namen. Und der Dienst kennt es dann nur unter Wegwerfadresse 23, aber ich kriege es trotzdem an meine alice@gmx.de-Adresse. Diese Aliase sind quasi Pseudonyme und davon kann ich beliebig viele haben. Die E-Mail kommt aber trotzdem immer zu mir. Nur die Gegenseite kennt halt aber nur das Alias und nicht meine richtige E-Mail-Adresse, sondern nur das Pseudonym. Okay, ja.
Was mache ich denn, wenn es schon passiert ist? Also wenn was? Ich schon auf meine E-Mails zugegriffen habe, an wen muss ich mich dann als erstes wenden, damit ich mehr passiere?
Auf jeden Fall den E-Mail-Dienst wieder dicht machen, wenn das noch geht. Ne? Also wenn man noch reinkommt in den E-Mail-Dienst, erstmal Passwort ändern. Und dann prüfen, was sind so die Rückfalloptionen. Also in der Regel, bei einem E-Mail-Dienst ist es ja nicht nur das Passwort, sondern oft muss man seine Handynummer angeben, dass wenn man das Passwort vergisst, dass man das Passwort dann dahin zurückgeschickt bekommt. Da sollte man dann, also in diese Sicherheitsoptionen sollte man auch reinschauen, welche Handynummer ist da hinterlegt. Nur die eine oder vielleicht noch zwei andere, die ich gar nicht kenne, weil du weißt ja nicht, was der Angreifer gemacht hat in der Zeit. Also auf jeden Fall das Konto prüfen in den Sicherheitseinstellungen, was geht. Wenn man gar nicht mehr reinkommt, dann den Support anrufen. Und tatsächlich, also aus dem Beispiel vorhin, ne, heißt es dann wirklich schnell handeln. Bei den Diensten, die offensichtlich gefährdet sein können. Also ich meine, ob jetzt jemand in meinem Namen was bei kleinanzeigen.de verkauft, ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie wenn jemand auch Zugriff zu meinem Online-Banking hat. Dann würde ich richtig Muffensausen kriegen. Ne? Das eine ist ein Fall für die Kripo, das andere ist ein Fall für meine ganz persönliche Lebensplanung und das macht einen Unterschied. Also erstmal das E-Mail-Konto wieder sichern, dann im Grunde aufschreiben auf den Zettel, okay, was könnte alles betroffen sein? Das ist übrigens eine richtig gute Idee auch mit Passwortmanagern, weil dann habe ich die Liste schon. Und dann durchgehen und überall die Passworte ändern. Vielleicht die Frage nochmal ganz zum Ende aufheben, dann können wir nochmal zu dritt darauf antworten. Jetzt habe ich die Reihenfolge nicht gesehen, ich fange mal hier vorne an.
Woher weiß ich denn, dass der jetzt nicht mitliest, wenn ich das Passwort ändere?
Naja, es kommt darauf an, wo der ist. Ne? Wenn der jetzt auf dem Laptop eingehackt, also wenn das Gerät kompromittiert ist durch so einen USB-Stick, was ich vorhin meinte, dann habe ich tatsächlich kaum eine Chance. Ja? Dann ist es schwierig. Aber auch da können Passwortmanager helfen. Wir kommen gleich noch zu den Passwortmanagern, weil dann muss ich es gar nicht mehr tippen. Und ich sehe es auch nicht mehr am Bildschirm. Ich weiß das Passwort gar nicht mehr. Und dann weiß es auch der Angreifer nicht. Aber wenn das Gerät übernommen wurde, dann ist es wirklich schwer. Aber das ist diese Gerätübernehmen-Angriffe, das ist auch jetzt nichts, was wirklich in der breiten Masse passiert. Die passieren in der Regel dann, wenn jemand es genau auf dich abgesehen hat. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, was du beruflich machst, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht so wahrscheinlich. Also das grüne Schloss im Browser, genau. Ja. Da hinten mal noch ein und dann müsste ich aber auch weitermachen. Das kann ich nicht so gut beurteilen, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, neulich ist mein, das war irgendwann im November oder so, sind meine Kreditkartendaten missbraucht worden. Keine Ahnung, wie die abhanden gekommen sind, irgendein Dienst wurde gehackt und dann habe ich irgendwie gesehen, irgendjemand hat damit bei Zalando irgendwas eingekauft. Da habe ich den Support angerufen, habe die Karte sperren lassen, aber das Geld war erstmal weg, habe eine Online-Anzeige bei der Polizei gemacht. Und tatsächlich, also bei der Polizei Hamburg, ne? Und dann kam tatsächlich danach ein Brief, ich soll noch mal ein paar Unterlagen einschicken. Dann habe ich angerufen und mit der Polizistin geredet. Und sie meinte, nee, wir gehen jeder Tat nach. Das lohnt sich schon, dass die Anzeige gemacht haben. Ich so, okay. Seitdem habe ich nie wieder was davon gehört. Also war eine nette Frau und die hatte auch eine gewisse Kompetenz am Telefon, aber ich glaube, die sind heillos überlastet. Du wolltest was dazu sagen?
Ja, genau. Also im Regelfall ist das so, dass die Polizei nicht den einzelnen Taten hinterhergeht, aber oft kriegen sie halt so eine Gruppe an solchen Leuten dran und dann helfen halt diese Meldungen, um halt wieder herauszufinden, wem gehörten eigentlich ursprünglich die Daten. Und dann kriegt man tatsächlich eine Rückmeldung. Also wenn sie oft so eine Gruppe hochnehmen, die halt hier Kreditkartenverkauf machen oder halt Passwörterverkauf, dann hilft das tatsächlich, dass es vorher gemeldet wurde.
Ja, genau. Ich habe dann übrigens auch, um den Fall nochmal abzuschließen, ich habe dann natürlich diese Anzeige von der Polizei auch bei der Bank abgegeben und die hat mir dann auch mein Geld zurückgegeben. Jetzt lange bevor die Polizei was tut, ne? Aber genau, es ist eher diese Recherche bei den Gruppen, die dann verfolgt werden. So, kann ich weitermachen oder war die Frage noch? Nee, keine Ahnung mehr. Nee, aber daneben war noch gerade eine Hand oben. Okay. Gut, also aufmerksam sein und starke Passwörter verwenden, sage ich dir so. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was sind eigentlich starke Passwörter? Dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Es war 1967, als die Kreditkarten und also die Bezahlkarten erfunden wurden und die vierstellige PIN dazu. Und bis heute gibt es noch vierstellige PINs für diese Karten. Als die Smartphones erfunden wurden, gab es diese vierstelligen PINs auch für Smartphone und auch heute haben Smartphone-Hersteller oft noch vierstellige PINs, also erlauben vierstellige PINs. Apple nicht mehr, müssen es mindestens 6 sein. Aber egal. Die Geschichte ist also, spielt bei einem Smartphone-Hersteller und der Teamleiter sagt, Team hergehört, vierstellige PIN, die nur aus Ziffern besteht, ist zu kurz, wir brauchen was Besseres. Dann sagt Alice, die Mathematik studiert hat, kein Problem, wir machen die PIN einfach länger. Dann sagt Bob, der Projektleiter ist, nee, Alice, ich kann dir versichern, auf die Länge kommt das nicht an, meine Frau hat mir das anders erklärt, es geht um die Vielfalt. Wir machen also nicht länger, wir machen einfach nicht mehr nur Ziffern, sondern auch noch Kleinbuchstaben dazu. Weil Alice sagt, nee, ich habe Mathe studiert, ich weiß schon, wovon ich rede. Wir können bei den Ziffern bleiben, aber wir machen es achtstellig. Wer hat recht? Welches Passwort ist sicherer, das linke oder das rechte?
Genau, beide haben recht. Es muss vielfältig sein, wirklich kompliziert und auch langweilig. Ich glaube, 8 Stellen innerhalb von 30 Minuten bin ich, glaube ich,
gekannt. Wir schauen mal rein. Jetzt hat natürlich Alice gesagt, pass auf, und ich kann es dir beweisen, denn eigentlich ist das gar nicht so schwer. Das kann man Mathematik 9. Klasse nachvollziehen. Die mittlere Kombination hat auf jeder Stelle 10 Möglichkeiten und 4 Stellen, also 10 hoch 4 sind 10.000 mögliche Kombinationen. Auf der linken Seite haben wir immer noch Exponent 4, aber wir haben jetzt 10 plus 26 mögliche Kombinationen. Nee, 10 plus 26, sorry. Werte pro Stelle und davon haben wir 4 Stellen, also 36 hoch 4. 36 hoch 4 sind 1,7 Millionen. Ist schon mal deutlich mehr als 10.000. Alice sagt, 10 hoch 8 sind aber 100 Millionen, also fast 100 mal mehr. Hat also Alice recht. Und deswegen begnügen sich iPhones auch heute noch mit Ziffern und ich muss da keine Buchstaben eingeben. Aber dann sagt Bob, okay, ich meinte ja auch nicht nur Kleinbuchstaben. Ich meinte ja auch Großbuchstaben. Und ich meinte natürlich auch die Sonderzeichen. Also haben wir 10 plus 10 plus 2 mal 26, also 72 hoch 4, sind aber immer noch nur 27 Millionen. Also selbst mit dieser unglaublichen Vielfalt ist es immer noch dem längeren Passwort mit nur Ziffern deutlich unterlegen. Sagt Alice, hey, siehst du, habe ich dir gesagt, auf die Länge kommt es an. Aber richtig ist natürlich auch, dass wenn ich jetzt 8 Stellen habe und Großbuchstaben und Kleinbuchstaben und Ziffern und Sonderzeichen, dann komme ich auf 722 Billionen Kombinationen. Und das ist dann tatsächlich wirklich sicherer. Wenn ihr aber nicht mit so viel Sonderzeichen hantieren wollt, sondern lieber vielleicht bei Buchstaben bleibt, merkt euch einfach, der ausschlaggebendste Faktor in dieser ganzen Rechnung ist die Länge. So, auf die Länge kommt es an, aber man kann auch andere Fehler machen. Wir waren ja vorhin schon bei Wörterbuchangriffen, man kann natürlich in seinem Passwort auch gewisse Muster haben. Das sind die die Top 10 Passwörter von 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Passwort, da, könnt ihr selber lesen. Aber das ist nicht alles. Schlechte Passwörter sind auch aufeinander auf der Tastatur, aufeinander folgende Buchstabenkombinationen, Wörter, die im Wörterbuch auftauchen, Termine im Kalender, Sequenzen, die sich wiederholen, ABC, ABC, Städtenamen oder bestimmte Passwortphrasen, die irgendwie jeder kennt, Feiertage, Namen von Prominenten, Sprüche deines Lieblingsfußballvereins, die Adresse, wo du wohnst oder deine Handynummer. Alles keine gute Idee. Bestimmt könnt ihr euch das leichter merken dann, und das ist trotzdem keine gute Idee. Wie sehen jetzt also gute Passwörter aus? So. Die häufig vorgeschlagen werden. Aber der Dienst selber schlägt das Passwort ja nicht vor, sondern das macht das Gerät. Ne? Also Apple in dem Fall wahrscheinlich schlägt dann ein Passwort vor. Genau, und die Apple-Dinger sehen, ist hier eigentlich ein Laserpointer dran? Weiß ich gar nicht. Die Apple-Passwörter sehen dann ungefähr so aus, genau. Sind dann nur Großbuchstaben und Ziffern, getrennt mit solchen kleinen Nussis, damit man sie besser auch noch eintippen kann. Richtig. Und man kann natürlich auch, das hier übrigens das dritte, sind sogenannte Passphrasen. Wenn ihr schon mit Wörtern aus dem Wörterbuch arbeitet, weil ihr euch das merken möchtet, dann nehmt keine Passwörter, und jetzt Passphrasen, also quasi eine Kombination von mehreren Wörtern. Dann ist es auch okay, wenn die Wörter selber im Wörterbuch stehen, aber dass die Kombination von Wörtern zusammen auftaucht, ist unwahrscheinlich. Hier ist schon wieder schlecht, weil ich mir das Ding selber ausgedacht habe und ich aus dem Passwortmanager generiert, denn alle drei Wörter haben irgendwas mit Maritim zu tun. Wenn ein Passwortmanager das generiert aus dem Wörterbuch, dann sind die wirklich komplett gewürfelt. Ne? Verben, Adjektive, Zahlen, die garantiert nichts miteinander zu tun haben.
Was macht man immer mit, wenn man 75 ist und
Passwortmanager? Die Frage?
Also wenn man hier 75 oder 70 ist,
ja? Ja, genau, also ehrlich, die könnte ich mir auch nicht merken. Ne? Also ich. Genau. Ich vergesse die Frage nicht, ich sage gleich was dazu. Also so könnten sichere Passwörter aussehen. Die Passwörter sind garantiert nicht mehr sicher, weil die waren jetzt öffentlich sichtbar. Aber wenn ihr so euch an diese Muster haltet, dann seid ihr nicht verkehrt. Noch besser seid ihr, wenn ihr euch die nicht selber ausdenkt, sondern die in irgendeiner Form generieren lasst, zum Beispiel vom iPhone oder von anderen Diensten. Übrigens, es hält sich bis heute das Gerücht, dass es auch eine gute Idee ist, sein Passwort regelmäßig zu ändern. Es gibt tatsächlich auch Firmen, die das noch machen. Eigentlich ist schon seit 2017 klar, da gab es eine Studie vom National Institute of Standards and Technology. Das ist, ich glaube, sowas wie das amerikanische BSI. Aber sie sind dort so die Behörde für Cybersicherheit. Gab es die Empfehlung, das genau nicht mehr zu tun, weil es genau gar nicht irgendwie die Sicherheit erhöht. Denn die Menschen, die gezwungen sind, alle 90 Tage oder so ihr Passwort zu ändern, tendieren dazu, einfach irgendwie hinten immer zwei Ziffern zu ändern oder irgendeine Art von Muster anzuwenden, die das Ganze eher unsicherer macht als sicherer. Und deswegen ist man davon weg. Also was ihr nicht machen müsst, im Privatkontext schon gar nicht, und wenn ihr das in einer Firma nicht unbedingt machen müsst, lasst es, Passwörter regelmäßig zu ändern. Ihr müsst sie dann ändern, wenn sie kompromittiert sein könnten. Also wenn sie in irgendeinem Hack aufgetaucht sind oder wenn ihr den Verdacht habt, irgendwie verdächtige Aktivität im Konto, dann ändert sie. Aber nur eben anlassbezogen, nicht einfach so, weil 90 Tage vorbei sind. Ansonsten haben wir ein paar Hinweise vorbereitet. Nochmal zusammengefasst, die Länge zählt. Passphrasen oder auch Passwörter sollten eigentlich mindestens 12 Zeichen haben. 8 sind schon gut, aber genau, moderne Computer können die trotzdem schnell knacken. Jetzt nicht in wenigen Stunden, aber halt auch in wenigen Tagen kommt man ans Ziel. Wenn sie 12 Zeichen haben, dann reden wir schon über mehrere Jahre oder noch länger. Es gibt auch Leute, die sagen, 8 reicht. Ne? Ich persönlich sage 12 und nutze selber eher 16 Zeichen lange Passwörter. Nutzt die ganze Palette aus, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen nutzen. Was vielleicht eine gute Idee ist, ist, keine Sonderzeichen zu nutzen, die nur auf der deutschen Tastatur sind. Wenn ihr nämlich in Rolls Strandbar nicht in Deutschland seid und, ihr dort seine Tastatur benutzen müsst aus irgendeinem Grund, dann findet ihr da keinen SZ. Ja, oder vielleicht gibt es auf der Tastatur keinen Hoch 2. Also nutzt die Zeichen, die auch auf jeder Tastatur zu finden sein würden und nicht irgendwie Zeichen, die nur auf der deutschen sind. Falls ihr irgendwie mal das Passwort wirklich auf einer fremden Tastatur eingeben müsst, das wäre zwar ohnehin nicht gut, aber wenn ihr es tun müsst und kein Hoch 2 habt, ist auch blöd. Wieder die Erinnerung, für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Das ist so das, wo alle sagen, ja, das schaffe ich eh nie, kann mir nicht alles merken, viel zu viel Arbeit. Aber das ist genau der Punkt, was es den Angreifern leicht macht. Jeden Dienst ein eigenes Passwort. Und dann haben wir noch so Sachen wie, die Passphrasen sollten gegen bekannte Listen geprüft werden. Bekannte Listen sind also die Datenbanken im Darknet, die nach Hacks da auftauchen. Ja, also ich habe Adobe übernommen, die Datenbank, und habe das dann ans Darknet verkauft und jetzt liegt das da. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich meine Passwörter regelmäßig mal so gucke, ob die im Darknet aufgetaucht sind. Das mache ich natürlich nicht manuell, ich komme gleich dazu. Ändere die Passphrase nur, wenn sie kompromittiert wurde, hatte ich gerade schon gesagt, nicht stumpf nach 90 Tagen, und nutze Zwei-Faktor-Authentisierung. Zum letzten Punkt komme ich gleich. Jetzt natürlich die Frage, ja Moment, was erwartest du denn eigentlich alles von mir? Ich soll die Passwörter so auswählen, dass ich es mir unmöglich merken kann und dann noch für jeden Dienst ein eigenes nutzen. Und ich habe aber, wenn ich anfange zu zählen, komme ich schnell an die 100 Online-Dienste, die ich benutze. Ich soll also 100, das kann ich mir nicht merken. Das kann ich mir nicht merken und schon gar nicht kann ich sicherstellen, dass die Passwörter irgendwie hin und wieder mal gegen das Darknet geprüft werden, weil ich weiß ja gar nicht, wo das Darknet ist. Was soll ich denn da bitte machen? Und genau da kommen Passwortmanager ins Spiel. Passwortmanager sind also entweder Online-Dienste oder es sind Programme, die ihr lokal auf eurem Rechner habt oder auf dem Handy habt, die Passwörter nicht nur für euch speichern, sondern sie erzeugen sie für euch auch. Das Beispiel hatten wir gerade, ne, dass auf dem iPhone in der Standardeinstellung das iPhone selber sichere Passwörter vorschlägt. Die Qualität dieser Passwörter ist super, die kann man benutzen. Wenn die Passwörter erzeugt wurden, speichern die Passwortmanager die auch. Übrigens, der Screenshot ist ein Demo, ne? Ihr müsst euch da nichts mitschreiben, das ist nicht mein Passwortmanager. Ich kann die Passwörter verteilen. Was meinte ich denn damit eigentlich? Ich glaube, verteilen im Sinne von auf mehrere Geräte. Soll also heißen, wenn ich auf meinem iPhone mich im Amazon-Konto registriert habe, dann habe ich das Passwort in der Regel wahrscheinlich in der iCloud gespeichert und kann zu Hause auf meinem Mac dann das Passwort auch wiederverwenden und muss es nicht irgendwie manuell übertragen. Ich kann sie also über mehrere Geräte verteilen. Ich kann die Sicherheit prüfen. Wenn ich einen Passwortmanager benutze, der das anbietet, meistens muss man dafür ein bisschen was bezahlen, aber es ist nicht viel, dann prüfen die Passwortmanager gegen bekannte Darknet-Datenbanken, ob dieses Passwort irgendwo aufgetaucht ist. Und sagen dann mit so einer kleinen roten Ampel, hey, dieses Passwort habe ich gefunden, das solltest du jetzt ändern. genau, die Passwortmanager füllen mir Webseiten aus. Also ich, nicht nur, dass sie die Passwörter für mich aufheben, sie sind auch so freundlich, wenn ich dann auf Webseiten surfe und irgendwo ein Passwort eingeben muss, schlagen die mir das schon vor. Wie machen die das? Die gucken halt, welche Seite habe ich da angesurft? Bin ich bei Amazon.de? Guckt er eben nach, habe ich zu Amazon.de ein Passwort gespeichert? Dann nehme ich das und trage das da ein, den Benutzernamen auch gleich mit. Man kann in den guten Passwortmanagern auch Anhänge mit sichern. Warum sollte ich das wollen? Zum Beispiel Elster. Elster ist ein Dienst, der mit Zertifikaten funktioniert. Das sind Dateien und die muss ich auch irgendwie aufheben. Und der sicherste Ort, so ein Elster-Zertifikat aufzuheben, ist mein Passwortmanager. Dafür ist es super praktisch, dass ich da Anhänge reintun kann. Gibt noch andere Beispiele, wo so Zertifikats- oder Schlüsseldateien erzeugt werden. E-Mail-Verschlüsselung ist so ein Ding. Wenn ich E-Mail-Verschlüsselung, darüber reden wir heute nicht, aber wenn ich E-Mail-Verschlüsselung mache, muss ich den Schlüssel irgendwo aufheben. Und auch da bietet sich ein Passwortmanager an. Und mit einigen kann ich auch sicher teilen. Ich könnte ja mal in die Situation kommen, wo ich jemandem mein Passwort geben möchte. Sagen wir mal, mein Netflix-Passwort möchte ich mal mit jemandem teilen. Warum auch immer. Dann ist es ohnehin schon erstens mal eine gute Idee, dass das Passwort für Netflix in sonst keinem anderen Dienst auftaucht, weil ich möchte mit der Person vielleicht nicht auch noch mein E-Mail-Konto teilen, sondern nur Netflix. Und dann ist die Frage, wie kommt das dahin? Ja, das könnte man jetzt über einen verschlüsselten Messenger senden. Man kann aber auch aus Bequemlichkeit einen Passwortmanager dafür verwenden. Benutze ich ehrlich gesagt nicht, ist aber ein Feature, was sie anbieten. Jetzt kam vorhin die Frage, okay, wir haben jetzt hier Passwortmanager, also das ist übrigens Bitwarden, das ist ein cloudbasierter Passwortmanager. Man kann ihn auch selbst hosten für die ganz Fortgeschrittenen, aber man kann ihn auch einfach als Cloud-Dienst kaufen. Gibt noch andere, damit ich mich jetzt nicht auf eine Empfehlung hier festlege, OnePassword ist ein anderer. Wer es nicht in der Cloud haben möchte, sondern bei sich, kann KeePass benutzen und KeePass XC benutzen. Also KeePass und KeePass ist fast das gleiche, aber XC ist ein bisschen anwenderfreundlicher. Da muss man dann aber selber gucken, wie man die Dateien auf den verschiedenen Geräten synchron hält. Und natürlich kann man auch das browserbasierte Ding nutzen. Ne? Also auch die Internetbrowser, Chrome, Firefox, Edge bieten an, dass die Passwörter, ich glaube, sogar erzeugen und dann eben speichern für die Webseiten. Meine Meinung dazu ist, dass es auf jeden Fall sicherer als kein Passwortmanager zu verwenden. Aber wenn ich schon einen Passwortmanager nehme, sollte ich einen richtigen Passwortmanager nehmen und nicht den nicht die browserbasierten. Aber ehe ich gar nichts mache, ist das noch besser. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, warum. Ich habe auf der Webseite, ich erwähnte ja, nachher kommt ein QR-Code, auf der Webseite den Link dazu, warum browserbasierte okay sind, aber eben nicht die erste Wahl. So, übrigens an der Stelle der Hinweis auf den Workshop nächste Woche ist der, ne? Nächste Woche schon? Ja. Nee. Ja doch, nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag macht Winterbüt einen Workshop. Da geht es um Passwortmanager und auch um Zwei-Faktor, glaube ich. Da könnt ihr das dann, wenn ihr angemeldet seid, der ist nämlich leider schon ausgebucht, denn wenn ihr angemeldet seid, bringt eure Handys mit. Das stand nämlich nicht in der Beschreibung, aber ihr braucht dazu ein Handy und könnt dann dort Passwortmanager einrichten. Wenn ihr das dann getan habt, dann lasst uns noch mal überlegen, was für Bedrohungsszenarien wir heute schon hatten und wo uns der Passwortmanager da helfen kann. Also ganz offensichtlich hilft er mir dabei, Passwörter nicht wieder zu verwenden. Und damit gegen diese Bedrohung des Credential Stuffings, also was einmal irgendwo funktioniert hat, auch noch woanders auszuprobieren. Kann nicht funktionieren, wenn ich für jeden Dienst ein eigenes Passwort habe. Übrigens, die Passwortmanager sagen das auch. Ne? Wenn man da drei Konten einträgt und alle drei Konten haben das gleiche Passwort, sagt der Passwortmanager auch schon, keine gute Idee. Passwortmanager helfen, schwache Passwörter zu vermeiden, weil sie sie selber generieren. Sie können also erstens beliebig lang sein und sie sind komplett zufällig gewürfelt. Kein Mensch musste sich darüber Gedanken machen. Und damit verhindere ich Brute-Force-Angriffe, also die Wörterbuchangriffe oder das einfache Durchprobieren, weil sie so lang sein können. Phishing wird verhindert. Warum wird Phishing verhindert? Phishing funktioniert, wir erinnern uns, ne? Phishing war das mit, ich krieg's eine Mail von DHL, also vermeintlich DHL, da ist ein Link drin, dein Paket geht bald zurück, melde dich mal bitte bei uns an. Und dann klickst du auf den Link und du siehst eine gelbe Webseite mit so einem roten Logo und das sieht genauso aus wie DHL, aber in der Browserzeile steht nicht dhl.de, da steht dh1.com. Sieht fast genauso aus, ja, also optisch nicht zu unterscheiden. Aber der Passwortmanager, erinnert euch, was ich gesagt habe, der Passwortmanager guckt halt, kenne ich für diese Webseite ein Passwort? Und für dhl.de kennt er ein Passwort, aber für dh1.com, sagt er, nie gehört. Wenn euer Passwortmanager also streikt und sagt, für diese Seite habe ich kein Passwort, dann guckt nochmal ganz genau in die Browserzeile, ob das vielleicht eine Fehlfunktion ist oder ob dort versucht, euch jemand reinzulegen. Und deswegen helfen Passwortmanager gut gegen Phishing. Sie helfen natürlich nicht so gut, wenn ich immer aus dem Passwortmanager in die Browser mit Copy-Paste reinkopiere, dann nicht. Sie helfen gegen Keylogger. Warum? Weil egal, ob ich die Passwörter mit Copy-Paste reinkopiere oder ob der Passwortmanager sie selber einfüllt, ich tippe sie nicht mehr. Ich tippe sie nicht beim Erzeugen, ich tippe sie nicht beim Reinkopieren oder ich tippe sie nie. Ich muss nie das Passwort tippen. Also kann der Keylogger das auch nicht mitschneiden. Und selbst es gibt auch, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, Tools, die quasi den Bildschirm aufzeichnen. Da ich das Passwort auch nicht mehr sehe, sondern nur so eine lange Kette von kleinen Sternchen, auch jemand, der meinen Bildschirm mitliest, sieht es nicht. Und das wiederum verhindert übrigens auch das Shoulder-Surfing. Ja? Also wenn Eve einen Passwortmanager verwendet, dann kann sie das ganz offen machen und mir zeigen und ich kann damit gar nichts anfangen, weil ich sehe nur, wie sie so ein 16-Sternchen-Kette von der einen App in die andere App kopiert und kann damit gar nichts anfangen. Und die Passwörter werden sicher gespeichert, weil die Passwortmanager in der Regel, also sollten sie, die wir gerade genannt haben, haben das, eine starke Verschlüsselung haben. Das bedingt natürlich, dass sie auch für den Passwortmanager ein Passwort braucht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat. Das ist eins von zwei wichtigen Passwörtern, die ihr euch merken solltet. Das für den Passwortmanager und das für euer Haupt-E-Mail-Konto, auf das die ganzen Passwort-Zurücksetzen-Mails gehen würden. Genau, sie werden also verschlüsselt. Ich habe einen ähnlichen Vortrag mal gehalten und dann hatte eine ältere Dame gefragt, ich habe aber keinen Passwortmanager, mein Passwortmanager ist ein Telefonbuch. Ich nehme für jeden Dienst nehme ich ein anderes Passwort und das trage ich dann in mein Telefonbuch ein, also wirklich ein Papierding, ne? In meine Kladde ein und stecke die bei mir zu Hause in die Schrankwand. Ist das sicher? Und ich so ehrlich, ja, also es ist viel besser, als überall dasselbe Passwort zu verwenden. Wir erinnern uns, Angreifer gehen wahrscheinlich nicht zu der alten Dame nach Hause und wühlen da im Schrank rum. Ja? Es ist zwar blöd, wenn da mal ein Einbrecher ist und das findet, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht so groß, wie dass jemand versucht, bei ihr quasi online zuzugreifen. Passwortmanager wäre natürlich dem immer noch haushoch überlegen, aber für jemanden, der damit gar nicht klarkommt, ist das schon mal ein guter Anfang. Musste sie sich gar nicht so schlecht fühlen, als sie gefragt hat. Okay, Passwortmanager sind das eine. Ach ja, guck, genau. Und wenn wir sie verwenden, das sind übrigens, die Passwörter habe ich mit so einem Ding generiert, ne? Kann man auch massenweise generieren lassen. Das sind alles gute Passwörter, also jetzt nicht mehr, weil jetzt waren sie ja hier. Aber so in der Art könnten gute Passwörter aussehen. Und wenn ich einen verwende, ich verwende einen jetzt seit mehreren Jahren und ich kann mich sehr entspannt zurücklehnen. Ich weiß, fast keins meiner Passwörter weiß ich. Eben nur das für den Passwortmanager und das für mein E-Mail-Konto. Die anderen, ungefähr 180, weiß ich nicht. Ich will die auch gar nicht wissen. Der Passwortmanager weiß die und ich weiß, wie ich sie da rauskriege. Und wenn ich sie ändern muss, weiß ich, wie ich sie da reinkriege. Mehr brauche ich nicht. Total gechillt. Manchmal haben wir aber Konten, die noch sicherer gemacht werden müssen. Das reiße ich jetzt nur an. Dann kommt die sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung zum Tragen. Die wird auch oft Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt und es ist beides okay. Es ist beides irgendwie richtig, weil letztendlich beides mal derselbe Vorgang ist, nur je nachdem, von welcher Seite man guckt. Was falsch wäre, wäre Zwei-Faktor-Autorisierung. Das ist Quatsch. Ja, ihr wisst jetzt, warum. Aber Zwei-Faktor-Authentisierung heißt, ich habe also einen zweiten Faktor, mit dem ich nochmal den Zugang nachweisen muss. Was heißt das also? Wir hatten gesagt, mein Passwort ist ein Geheimnis. Und ich authentisiere mich, indem ich dieses Geheimnis weiß und eintrage. Wissen ist also ein Faktor. Etwas wissen. Ich weiß ein Passwort. Ich weiß, und jetzt so gibt es immer so Schlaumeier, die sagen, ja, ich weiß ja nicht nur das Passwort, ich weiß auch die E-Mail-Adresse. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Nee, zwei Sachen wissen ist immer noch ein Faktor. Nämlich der eine Faktor Wissen. Für eine richtige Zwei-Faktor-Authentisierung brauche ich einen zweiten Faktor und das könnte was sein? Das könnte so ein, also ich habe hier geschrieben Besitz, ne? Ein zweiter Faktor könnte Besitz sein, ich besitze also etwas. Zum Beispiel besitze ich vielleicht so einen kleinen Hardware-Token, auf dem halt ein Kryptoschlüssel ist, der nur da drauf ist und da auch nicht rauskommt. Ich muss also diesen Stecker dabei haben. Und es gibt noch ein anderes Beispiel, das hatten wir heute auch schon erwähnt. Ich wette, fast alle von euch schleppen seit 10, 20 Jahren eine Zwei-Faktor-Authentisierung mit sich rum, die nichts mit dem Internet zu tun hat. Ja? Nee? Nee? Die Bankkarte. Die Bankkarte ist einerseits Besitz. Ich muss die Karte, also wenn ich mit der Karte Geld abheben möchte, muss ich die Karte haben. Und ich muss auch was wissen, nämlich die PIN. Also seit es Bankkarten gibt, gibt es Zwei-Faktor-Authentisierung. Also Chipkarten, also diese Dinger können ein zweiter Faktor sein. Chipkarten können ein zweiter Faktor sein. Ein Handy kann auch ein zweiter Faktor sein. Beim Online-Banking brauche ich in der Regel keine Karte. Egal, ob ich jetzt damit bezahle, hier mit, wie heißt denn das, ist drahtlos. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also wenn ich mein Handy an die Kasse halte, NFC, oder ob ich jetzt Online-Banking mache, in der Regel reicht es, das Handy zu haben. Warum reicht das? Weil irgendwann das Handy als Gerät registriert wurde und ich muss dieses konkrete Gerät besitzen. Einerseits, das ist der erste Faktor. Und andererseits muss ich irgendwas tun, um es zu benutzen. Entweder muss ich eine PIN eingeben für die Online-Banking-App oder mein Gesicht davor halten. Aber ich brauche irgendeinen zweiten Faktor, die neben dem Besitz des Geräts mich auch noch in die Lage versetzt, dann das Online-Banking auch machen zu können oder an der Kasse zu bezahlen. Und damit haben wir dann im Grunde auch schon den dritten Faktor erklärt. Der nennt sich Inhärenz, ein komisches Wort. Meint in der Regel biometrische Faktoren. Inhärent kann ich sie nicht ändern. Das ist übrigens der große Nachteil bei dieser Art von Faktor. Mein Fingerabdruck, mein Iris oder was auch immer, mein Gesicht, ne, mit Face ID bei Apple, sind nicht änderbar. Wenn es irgendjemand schafft, einen zweiten Finger zu bauen wie den hier, dann kann ich mit dem Finger nichts mehr anfangen. Also jedenfalls nicht als zweiten Faktor. Und ich kann ihn auch nicht ändern. Und ich habe genau 10 Versuche quasi im Leben dafür, wenn es jemand böse mit mir meint. Beim Gesicht ist noch schlimmer. Also, ich brauche also zwei Faktoren. Wissen, Besitz, Inhärenz, also Biometrie könnten das sein. Es gibt noch, in seltenen Fällen, gerade im betrieblichen Umfeld, gibt es noch einen weiteren, das ist der Ort. Dass ich quasi an einem bestimmten Ort sein muss und das taugt als zweiter Faktor. Das könnte also heißen, dass ich mich auf den sensiblen Server, den ich hier verwalte, für, keine Ahnung, die Krankenkasse, sage ich mal, kann ich mich nur aus Deutschland einloggen. Wenn versucht sich jemand aus Indien einzuloggen und mein Passwort weiß, hilft ihm das nicht, weil der zweite Faktor ist der Ort. Er muss physisch in Deutschland sein, sonst lässt ihn der Server nicht rein. Oder noch ein bisschen krasser, ich muss im Gebäude der Firma sein. Ne? Bei Rechenzentren ist das oft so, da kommst du von außen nicht rein. Du musst wirklich im Rechenzentrum drin sein, im lokalen Netz. Und dann musst du auch immer noch dein Benutzername und Passwort wissen. Wenn du dich von außen versuchst anzumelden, kommst du nicht rein. Das ist der zweite Faktor, ist also der Ort. Spielt aber bei Privaten nicht immer eine Rolle. Manchmal könntet ihr es merken, dass wenn ihr, keine Ahnung, euer Google-Konto benutzt oder euer Apple-Konto benutzt und gerade im Urlaub seid, in einem Land, wo ihr noch nie wart, und dann kommt manchmal die Abfrage nach, kannst du dein Passwort nochmal eingeben, wo sonst normalerweise die Gesichts-ID gereicht hätte, fragt das Ding heute nach dem Passwort. Warum? Weil du heute in einem Land warst, wo du nie warst und das ist so ein Sicherheitsmechanismus, weil der Anbieter dann gesagt hat, um ganz sicher zu gehen, nochmal bitte den dritten Faktor dazu. Also reicht da nicht nur Gerät und Gesicht, sondern dann auch noch einmal das Passwort. So, auch Zwei-Faktor-Authentisierung. Wirst du im Workshop behandeln? Und was hilft mir die ganze Sache dabei? Wenn also mein Passwort gestohlen wird, auf welche Art auch immer, dann bietet der zweite Faktor eine weitere Sicherheit. Weil wenn jemand mein Passwort erschnüffelt, muss er gleichzeitig auch noch meinen Hardware-Schlüssel auch noch erbeuten, um reinzukommen. Oder er muss mein Gesicht im Zugriff haben. Wir hatten übrigens neulich eine fröhliche Diskussion im Club. Es reicht bei Gesichts-ID, reicht es nicht, irgendwie ein Foto zu machen und vor die Kamera zu halten. Ne? Also das ist klar, das geht nicht. Brute-Force-Angriffe wären damit auch wieder unmöglich. Also in dem Moment, wo ich einfach Passwörter durchprobiere, hilft mir das nicht, wenn ich einen zweiten Faktor brauche. Und letztendlich ist es ein bisschen umständlich, immer so einen zweiten Faktor zu machen. Aber es sorgt in der Regel dafür, dass die Menschen, die es machen müssen, immer wieder sich bewusst machen, was sie hier tun. Also wir hatten ja gesagt, ne, bleibt aufmerksam. Und so ein zweiter Faktor ist immer eine gute Erinnerung mit, okay, ich sollte nicht zu, also, oder nochmal der Typ, der anruft, ne? Beispiel aus Telefonklingel, yes, here is the Microsoft Support from India, your Microsoft Konto has been breached and we'd like to help you. Please give me your password. Und dann, mal angenommen, du kannst nicht so schnell schalten, du bist unter Druck gesetzt, meldest dich an einem Microsoft-Konto an. Und dann sagt der Typ, und dann siehst du so ein Ding, okay, Passwort ist richtig, ja, ich glaube, ist angemeldet. Und jetzt noch einen zweiten Faktor dazu. Das heißt, du hast noch mal ein paar Sekunden mehr Zeit, darüber nachzudenken, will der andere mich gerade verarschen? Und das sind manchmal tatsächlich Sekunden. Je mehr man machen muss, je umständlicher das ist, quasi, desto mehr Chancen habe ich, darüber nachzudenken, werde ich hier gerade social engineered oder ist das garantiert richtig so? Ist aber ein sehr fuzzy Ding. Okay. Das soll für zwei Faktor heute reichen. Seid ihr noch wach? Aber ich sehe jetzt keiner eingeschlafen. Gut, also die wichtigsten Sachen habe ich gesagt. Ne? Die Folien findet ihr danach, auf die Länge kommt es an, seid vorsichtig. Aber die allerwichtigste Regel, jeder Dienst sein eigenes Passwort. Das ist echt, also wirklich kein Spaß. Ne? Ist auch eine furchtbare Arbeit, das macht man nicht mal an einem Abend, das kann man sich schön aufteilen. Passwortmanager einrichten und dann irgendwie, keine Ahnung, einmal die Woche hinsetzen für eine halbe Stunde und 5 Dienste ändern. Und das ganze Jahr durch erledigt. Ich persönlich habe es mal gemacht, immer zwischen Weihnachten und Neujahr, einmal alle 100 Passwörter durch. Dann ist auch Ruhe, ja.
Wenn jetzt aber in einem Passwortmanager alle Passwörter sind,
ja.
Was ist denn das mal
gehackt? Ja, das ist eine gute Frage. Dann sollte man das mit dem Passwort ändern nicht über das ganze Jahr machen, sondern sofort in einer Nacht. Also es passiert bei LastPass, ne? gab es diesen Hack, wobei die dort nicht tatsächlich die Passwörter an sich erbeutet haben, sondern Zugriff auf die Dateien und die waren erstmal verschlüsselt. Jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle. Also die haben sich da reingehackt und die konnten die einzelnen Passwortdatenbanken, also quasi das ganze Bündel, was ihnen gehört, das haben die erbeutet, aber es war verschlüsselt. So, und jetzt kommt es drauf an, wie gut war der Schlüssel. War der Schlüssel, Passwort ist cool. Und wenn Sie die Daten, also und nochmal zu der Frage vorhin, ne, wenn Sie die Datei haben, dann können Sie die Magie darauf bei sich zu Hause im Keller machen, dann gibt es diese dreimal falsches Passwort kaputt, gibt es dann nicht mehr. Sondern ihr könnt es so lange probieren, bis sie reinkommen. Und genau das haben sie dann gemacht. Ne? Die haben dann quasi sich die, keine Ahnung, von LastPass die ganzen Kundendatenbanken genommen und haben dann darauf quasi die Bruteforce-Angriffe gefahren oder die Wörterbuch-Angriffe gefahren. Und die müssen ja gar nicht alle knacken. Es reicht ja, wenn sie die 1000 Schwächsten knacken. Ja, damit können sie auch schon eine ganze Menge anfangen.
Aber da ist ja dann auch die Sicherheit dieser Passwortmanager sehr sicher. Und wenn man zum Beispiel
ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, was ich vorhin meinte mit Spektrum. Ne? Also kein Passwortmanager zu verwenden, ist schon mal das Schlechteste. Den Browser zu verwenden, ist schon ein bisschen besser. Oder das Telefonbuch zu Hause in Papierform im Schrank, besser als nichts. Viel besser sind die Cloud-basierten, weil sie einfach auch bequem sind, weil sie auf allen Geräten synchronisieren. Noch besser wäre KeePass XC, das hat keine Cloud-Anbindung, sondern da bin ich selber verantwortlich für die Datei. Die liegt dann halt nur auf meinem Gerät und nur auf dem Gerät. Und ich muss selber dafür sorgen, dass die sich irgendwie synchron halten. Das ist dann aber eher was für Leute, die sich damit auskennen. Das wird dann aber noch sicherer. Wolltest du dazu noch was ergänzen? Du hast es irgendwie so angesetzt.
Ja, genau. Und zwar man kauft sich zwar mehr Sicherheit mit KeePass XC, aber dafür gibt es ein anderes Risiko, ist natürlich dann der Datenverlust. Ja. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema dann. Ne? Da müsst ihr euch selber um ein Backup kümmern. Wahrscheinlich eine gute Überleitung.
Genau, Backups machen wir dann am 8. März. Über Backups reden wir am 8. März, richtig. Beantwortet das die Frage?
Nee, nicht wirklich. Ich hatte auch eine Frage zum Hacken des Passwortmanagers. Ich wollte fragen, wie wir das Namen nennen müssen. Aber
Also ich habe, gute Frage, ich persönlich benutze KeePass XC und muss dafür gar nichts ausgeben, das ist Open Source.
Die Bibliothek schließt in 30 Minuten.
Ich nehme KeePass XC, weil ich selber Infrastruktur betreibe, um die Datenbank zu synchronisieren. Die Person in meiner Familie, der die E-Mail-Geschichte vorhin passiert ist, ne, die hat so viel Bammel bekommen, dass sie sich von mir jetzt hat einen Passwortmanager aufschwatzen lassen. Da habe ich mich für Bitwarden entschieden, der kostet $10 pro Jahr. Pro Jahr. Also ist nicht teuer. Ne? Also den gibt es übrigens auch kostenlos, aber in der Bezahlversion ist zum Beispiel diese Prüfung gegen, was taucht so im Darknet auf, dann schon mit drin. Und das fand ich das Geld allemal wert. Bitte? Also,
die haben gerade ihre Preise erhöht, ja.
Als gestern? Gestern oder
was? Also, die, weiß ich nicht. Also, es kann sein, aber ich meine, dieses Jahr haben alle Services ihre Preise erhöht.
Okay.
Es kann sein, dass es quasi da rein.
Vor zwei Wochen habe ich noch $10 pro Jahr bezahlt.
Vielleicht hattest du ein VPN und warst in einem anderen Land. Darüber kann man ganz gut Preise drücken übrigens.
Okay. Workshop. Also das schützt allerdings nicht zwingend. Ne? Also nur weil der Dienst was kostet, heißt das nicht, dass da wirklich alle Profis niemals Fehler machen. Es sind halt auch nur Menschen. Aber der LastPass-Hack zeigt, dass eben nicht die Passwörter an sich geklaut wurden, sondern die Datenbanken. Das ist das Gleiche, als wenn einer meine Datenbank jetzt aus irgendeinem irgendwie klauen könnte. Und dann zählt, wie gut ist die verschlüsselt, und dafür zählt wiederum, wie gut ist mein Passwort für diese Datenbank. Also in dem Fall waren die Kunden im Vorteil, die ein langes Passwort hatten. Da ist die Datenbank zwar abhandengekommen und sie sollten den Passwörter trotzdem ändern, aber zumindest haben sie dafür viel, viel Zeit, bis jemand sich da mal rein brutforst. Ja. iCloud gegen neuen Passwort. Ja, das stimmt. Genau. Also ja, hast du eine Meinung dazu?
Also im Endeffekt ist der Ende zu Ende verschlüsselt und wurde halt untersucht. Der ist halt gut. Den kann man halt gerne verwenden. Ich würde sagen, behalte ihn erstmal. Also da spricht nichts dagegen.
Genau.
Also da kommt weder Apple ran, sonst noch irgendjemand anders.
Ja, dagegen spricht halt nur, solltest du irgendwann mal aus dem Apple-Universum aussteigen, musst du das Zeug da irgendwie rauskriegen. Und Apple gibt dir das nicht. Wenn du einen Passwortmanager bezahlst, also wirklich einen Dienst, dann hast du in der Regel eine Export-Import-Funktion. Die hat Apple meiner Meinung nach nicht. Sicher ist er, solange du bei Apple bleibst. Und also jeder Cloud-Dienst, egal ob jetzt OnePassword, Bitwarden oder iCloud, dieses Keychain-Ding, du musst halt dem Cloud-Anbieter vertrauen. Und wenn du noch ein bisschen paranoider bist, so wie ich, dann hostest du das Zeug selber. Aber das ist wirklich nicht unbedingt nötig. Viel besser bist du schon mit diesem Cloud-Dienst. Das ist so eine Mischung zwischen bequem genug, handhabbar und sicher. Meine Frau nutzt auch Apple iCloud als Passwortmanager insofern. Vielleicht hilft dir das. So, wir sind übrigens auch durch. Das bringt mich dazu, nochmal darauf hinzuweisen, dass hier ist eigentlich eine Serie. Nee, das ist immer noch nicht der QR-Code übrigens. Das ist eine Serie. Wir haben schon zwei Veranstaltungen hinter uns. Heute ist die dritte. In einer Woche gibt es den Workshop passend zu dem Termin heute. Der ist allerdings im Moment schon ausgebucht. Sollte euch nicht aber davon abhalten, hin und wieder mal reinzuschauen. Manchmal stornieren Leute und dann wird wieder was frei. Wenn ihr in einer Woche zu Wintermute kommt, bringt euer Handy mit, weil sonst braucht ihr nicht in den Workshop kommen. Am Frauentag geht es weiter mit einem Vortrag in der Form hier zum Thema kein Backup, kein Mitleid. Dann gucken wir so ein bisschen rein mit, welche Art von Daten können wir eigentlich verlieren und was können wir dafür tun, so mal theoretisch und auch ganz praktisch. Aber auch das ist kein Workshop. Den gibt es dann ein paar Tage später und irgendwann im April müssen wir es noch mal zusammensetzen vorher und noch den Vortrag für die Verschlüsselung ausarbeiten. Den haben wir nämlich noch nicht, aber das heute hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ich wäre dann erstmal durch. Wir können jetzt aber in die Fragen übergehen. Und hier ist übrigens schon mal der QR-Code, wo ihr, falls ihr vorm Rausgehen oder so den abscannen möchtet, könnt ihr euch da gerne beteiligen. So, gibt's noch Fragen? Es waren schon erfreulich viele zwischendurch, aber ja, gerne. Dafür sind wir da.
Also du meinst jetzt im Initialpasswort, das wurde dir per E-Mail gesendet? Genau, dringend ändern, weil im Endeffekt die Firma vertraut darauf, dass man das macht und die werden halt nicht abgesichert auf der anderen Seite. Die werden da irgendwo rumschwören, keiner weiß wirklich warum. Ich würde das halt direkt ändern, weil das wurde ja auch als Klartext auch an dich übertragen. Das heißt, mehrere Leute wissen davon, mindestens dein E-Mail-Server, also dein E-Mail-Anbietender, wahrscheinlich noch andere, weil eine E-Mail fliegt ja durchs Internet erstmal durch mehrere andere Server und die werden alle das einmal lesen können.
Genau, also Passwort ändern, wenn es kompromittiert wurde, und in dem Fall ist es kompromittiert, weil jemand anders es kennt. Ja.
Genau, das ist Kompromittieren als Dienst.
Ja, irgendwo müssen Sie anfangen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Übrigens, ich hab ihn vorhin nicht vorgestellt, weil das ist Wintermute, der macht den Workshop in einer Woche.
Genau.
Dann wiederhole ich meine Frage nochmal zu meinem Firefox.
Ah, sehr gut.
Ich kann ja offenbar so ein bisschen Passwortmanager spielen, aber die speichert ja
genau. Die Beim Firefox ist wichtig, in der Standardeinstellung ist das Passwort für die Verschlüsselung, kennt jeder. Man muss in die Einstellung gehen und tatsächlich selber ein Hauptpasswort setzen. Ansonsten kann tatsächlich jeder, der Zugang zum Computer hat, sich diese Passwörter anschauen, ohne Firefox zu öffnen. Dann sind sie lokal verschlüsselt gespeichert. Das ist halt dann lokal, ne? Also da ist keine Synchronisierung, außer man hat einen Account bei Firefox. Und das Problem ist natürlich, zum Firefox selber braucht man meistens keine Passworteingabe. Das heißt, jeder, der Zugang zum Computer hat, kann dann auch darauf zugreifen.
Außer halt, man richtet sie ein.
Ja. Genau, außer man hat ein Hauptpasswort. Wir raten davon halt immer ab, weil einfach der Zugang zu diesen Browsern einfach zu einfach ist tatsächlich. Sind deren Systeme einfach nie überprüft worden, wirklich gut. Ist die Technik, die dahinter ist, ist einfach auch nicht so gut wie bei den anderen Passwortmanagern. Also man kann es nutzen, es ist tatsächlich, was du ja schon gesagt hast, besser als nichts zu nutzen, aber bei uns in der Firma tatsächlich verbieten wir das. Genau. Ja. Ah, gute Frage. Wir hatten ja vorhin schon einmal dieses Hashing-Verfahren erklärt. Ungefähr so kann man sich auch den Abgleich vorstellen. Also man nimmt nicht das ganze Passwort, sondern nur Teile davon und vergleicht die gegen andere Teile. Was dann gemacht wird, ist, man schickt dieses Teil hin, also sagen wir mal die ersten 5 Zeichen und die ersten 4 Zeichen, die werden dann halt gehasht und werden dann zu diesen Diensten geschickt und da kriegt man nicht dann einen Hit zurück, sondern man kriegt dann 100 zurück. Und dadurch, dass dass man sieht, aha, dieser Teilabschnitt ist schon einmal in diesen 100 vorhanden, da ist das Risiko sehr hoch, dass mein gesamtes Passwort auch vorhanden ist. Also die gleichen nicht das gesamte Passwort ab, sondern tatsächlich einen Teil davon. Und den auch nur so, dass keiner von beiden Seiten wirklich das eigentliche Passwort sehen kann.
Das muss man nicht irgendwie ins Darknet übertragen werden oder so. Im Darknet werden halt solche Dinge gehandelt. So Services kaufen sich dann halt in gehackten Datenbanken.
Genau, also Die technische Erklärung dazu findet man auch auf der Hauptwebseite, die tatsächlich diese Datenbanken hat. Die heißt nämlich haveibeenpwned.com. Die hast du wahrscheinlich auch auf deiner Webseite.
Mach ich drauf.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, die sammelt diese ganzen Daten. Also die hat, glaube ich, mittlerweile, ich weiß gar nicht, lass mich lügen, ein paar Milliarden von diesen Konten, also mindestens. Und da gibt es tatsächlich auch das als Webseitendienst. Da kann man tatsächlich das einfach eintragen. Also da gibt es so ein Suchfeld, da kann man einfach sein Passwort eintragen oder auch seine E-Mail-Adresse oder auch seine Telefonnummer. Und das wird alles in demselben Verfahren tatsächlich gemacht. Das heißt, da wird nicht in Klartext übertragen, sondern es werden tatsächlich Teile davon genommen und die werden verglichen. Ja.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Kleinanzeigen. Da hattest du ja vorhin diese Folien gezeigt, womit in der Nacht, die man sich oder gesehen hat, dass dein Konto, also Kleinanzeigen gehackt worden ist. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Das heißt, die E-Mails waren ja nachher, oder die Anzeigen waren ja nachher weg. Wenn ich das aber sehe, kann ich dann nicht in die Kleinanzeigen reingehen, mein E-Mail-Account eingeben und dann sagen, Passwort vergessen?
Ja.
Und dann kann ich doch, dann könnte ich das doch ändern und dann hat er doch keinen Zugriff mehr darauf.
Genau, das ist dann ein Katzen-Maus-Spiel. Wer von euch beiden ist schneller? Genau, weil die andere Person kann ja auch den E-Mail-Account reinschauen.
Die andere Person kann aber auch die E-Mail-Adresse in Kleinanzeigen ändern, auf seine eigene. Und dann klappt das halt nicht mehr.
Ja.
Genau. Aber wenn ich das dann zumindest probiere, das wäre dann eine Idee.
Genau.
Also man fängt halt bei der E-Mail-Adresse an und dann bei allen anderen Diensten. Ne? Also man arbeitet sich dann so nach vorne, weil ansonsten kann ja die Person immer wieder Zugang bekommen.
In dem Fall war das, glaube ich, auch so. Wir konnten es nicht ganz nachvollziehen. Ne? Also der Pfad war E-Mail-Konto gehackt, dann bei Kleinanzeigen.de auf Passwort vergessen und dann bei Kleinanzeigen.de das Passwort geändert, dann die Dinger eingestellt. Und als wir es gesehen haben, haben wir dann natürlich genau das gemacht, bei Kleinanzeigen.de die bekannte E-Mail-Adresse eingetragen, auf Passwort vergessen, dann kam aber nichts mehr. Also diese Passwort-Vergessen-Mail kam dann nicht mehr an. Genau, also hat offensichtlich jemand nicht nur das Passwort geändert, sondern auch die E-Mail-Adresse in dem Kleinanzeigen-Konto, ne? So.
Ja.
Also ich habe gestern ein neues Konto eingerichtet und kriegte zur Authentifizierung, oder wie heißt das? Das kann ich nicht aussprechen, Authentifizierung, habe ich eine SMS bekommen. Hm. Und jetzt kann ich diese SMS aber nicht mehr sehen. Und irgendwie kam mir das so komisch vor.
Das ist ein iPhone? Also im neuen iOS gibt es eine Funktion, dass wenn eine SMS so einen Code enthält, und ich registriere mich irgendwo und es kommt eine SMS an, dann nimmt er den Code daraus und löscht die SMS danach, weil ich brauche sie ja eh nicht mehr. Das ist, also wenn es ein iPhone ist, ist es ein Feature und kein Fehler.
Aber man kann es wahrscheinlich deaktivieren, wenn es einen stört.
Ja. Das steht immer in diesen sogenannten Release Notes. Also immer, wenn Apple ein Update rausbringt, gibt es so einen langen Text, was sich alles geändert hat und ich weiß, den liest keiner. Aber da steht das drin. Ich lese den.
Du hast es mir ja auch sagen.
Genau. Ja. Genau, das waren jetzt eigentlich sogar zwei Fragen. Also einmal dieses Einfügen, das kommt jetzt auf den Passwortmanager an, aber im Regelfall passiert das über ein Add-on, also dann passiert das im Browser selber. Das heißt, das passiert über eine Schnittstelle im Browser. Das heißt, das Ding verlässt halt auch nie dieses Browser-Programm und dann wird das einfach eingefügt, also direkt in den... Also eine Webseite besteht ja aus HTML und Ähnlichem und da wird es einfach direkt eingefügt, so als wenn man diese Webseite bearbeiten würde. Das heißt, ein Keylogger kommt da tatsächlich nicht ran. Unterschied, wenn jetzt halt das Programm außen ist, dann muss das ja irgendwie mit dem Browser interagieren. Da könnte man natürlich was machen, aber bis jetzt ist mir kein Virus oder Ähnliches bekannt, dass es tatsächlich mal versucht hätte. Speicher auslesen, ja. Das könnte man versuchen, aber im Regelfall liegen halt diese Passwörter tatsächlich nicht im Speicher, sondern nur kurzfristig, um halt diese Aktion zu durchführen. Und danach wird der Speicher halt geclearet, nennt man das. Also der Speicher wird überschrieben und damit wird dann halt gehofft, dass halt das Passwort nicht mehr zu finden ist im flüchtigen Arbeitsspeicher.
Wie dein Clipboard zum Beispiel, wenn du so Keypass benutzt, wird auch nach 10 Sekunden oder so standardmäßig.
Genau. Also der Zwischenspeicher, also das Kopieren, wenn man halt Kopieren drückt bei diesen Passwortmanagern, die machen nach 10 Sekunden dann auch einmal, dass sie den Zwischenspeicher überschreiben. Also die machen auch einmal nochmal Ctrl-C, aber halt nur mit Nullen dann zum Beispiel, um dann halt das zu überschreiben im Endeffekt. Das ist auch ganz wichtig bei Smartphones, wenn ihr da diese Berechtigungen seht, manchmal Zwischenspeicher lesen. Gibt das bloß irgendwie keinen Social-Media-Dienst oder sowas, weil die sind dafür bekannt geworden, dass sie tatsächlich regelmäßig darauf zugegriffen haben, um zu gucken, ob da ein Passwort drin ist. Deswegen gibt es diese Funktion mit, nach ein paar Sekunden wird das überschrieben, weil als das bekannt wurde, haben das alle implementiert und seitdem werden halt diese Zwischenspeicher regelmäßig einmal gelöscht. Genau, damit halt keine Passwörter zurückbleiben.
Dann eine Frage, und zwar, wenn nehmen wir mal an, ein Laptop ist jetzt. Wir geben jetzt nicht das Windows-Passwort an, also ein Windows-Laptop, und wir geben es zur Reparatur zu einer Firma. Hat die Firma die Möglichkeit, jetzt auf den Computer zuzugreifen und da eventuell Passwörter jetzt speichern zu können oder einsehen zu können?
Ja, im Normalfall ist dein Passwortspeicher verschlüsselt, also da kommen sie schon mal nicht dran. Es gibt momentan keine Methode, um die tatsächlich in der Zeit, die man tatsächlich diesen Laptop vor Ort hätte, zu knacken. Dann kommt es natürlich darauf an, ist dein Laptop an sich verschlüsselt oder nicht. Wenn er nicht verschlüsselt ist, ja, dann könnten sie da rankommen. Das ist aber mit den neueren Geräten, die man heutzutage kauft, eher nicht mehr der Fall. Die sind alle standardmäßig verschlüsselt. Nichtsdestotrotz, ich mache tatsächlich, wenn ich meinen Laptop irgendwie zur Reparatur gebe, ein Backup und gebe den Blanken.
Bitte verbuchen Sie rechtzeitig Ihre Medien an den Ausweichstationen.
Unverschlüsselt ist, was bei älteren Geräten noch der Fall ist, dann, sobald man mit Halbwegskompetenz ist, physischen Zugriff auf das
Gerät
hat, muss davon ausgehen, dass die Person jede Datei lesen kann.
Genau, also ich brauche nicht das Windows-Passwort, um tatsächlich die Dateien zu ändern auf dem Gerät, das ist ganz wichtig. Ne? Also das Windows-Passwort ist tatsächlich nur ein Passwort, aber das kann ich halt selber ändern, sobald ich das Gerät in der Hand habe. Da ist nichts, da wird nichts geschützt. Älteres Gerät, alles, was vor Windows 11 gekauft wurde, ist nicht per Standard verschlüsselt.
Alles, was älter als 30 Jahre ist.
Naja, oder alles, was älter als 5, würde ich sagen.
Zeit vergeht.
Ist standardgemäß? Wie bitte? Genau, also bei den Laptops, alles, was älter ist als 5 oder 4 Jahre, also alle, die bevor das vorgeschrieben wurde für das neue Windows, sind tatsächlich standardmäßig nicht verschlüsselt. Genau. Genau, also das heißt halt, wenn ich halt das Gerät in der Hand habe, ich kann die Festplatte ausbauen und dann die Dateien da drin auslesen. Das heißt, das ist nicht verschlüsselt. Bei Smartphones ist es anders. Bei Smartphones haben wir schon seit 8 Jahren eine standardmäßige Verschlüsselung drin. Das heißt, Geräte, die vor 8 Jahre alt sind, die sind standardmäßig verschlüsselt. Da kann ich nicht den Speicher ausbauen und ablesen, was da drin ist. Also wenn jemand anderes das in die Hand bekommt, da kann er nicht einfach sich die Dateien da drin anschauen. Bei was?
Bei Toten. Ja, ich war bei einem meiner Beerdigung und da war das Problem.
Der Nachlass.
Wie der Bruder jetzt an das Gerät rankommt.
Genau, das ist eine interessante Frage. Manche E-Mail-Dienste und ich glaube auch Apple und Google, also viele von den größeren Diensten haben tatsächlich mittlerweile eine Option, wo man einen Nachlass eintragen kann. Und diese Personen bekommen dann die Daten, wenn man tatsächlich vorweisen kann, dass diese Person gestorben ist. Also über eine Sterbeurkunde oder ähnliches. Das ist aber leider ein neueres Konzept, das gibt es erst seit 2 Jahren. Davor war das tatsächlich schwierig. Bei der Bank geht das ja immer mit Sterbeurkunde, andere Dienste sperren sich halt davor. Da muss man leider mit dem Support dann schreiben und das ist ein langjähriger Prozess teilweise. Also wer einmal die Erfahrung gemacht hat, weiß, dass es ziemlich schwierig ist, da wieder zum Beispiel den Facebook-Account so deaktiviert zu bekommen oder ähnliches. Also mittlerweile haben die das als Einstellung, das heißt, ihr könnt bei euch wahrscheinlich überall in Einstellungen irgendwo finden, in Nachlassverwaltung oder Nachlassservice und da könnt ihr dann Personen eintragen, die autorisiert sind, für euch zu handeln, falls ihr mal nicht mehr da seid.
Das ist übrigens ein interessantes Konzept, ne? wie man den Passwortmanager auch nutzen kann, um so einen Nachlass zu regeln. Wenn ich also quasi in meinem Passwortmanager alle meine Zugänge drin habe, dann braucht der da reinkommt, die Sterbeurkunde nicht irgendwo hinschicken. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das sicher? Ne? Und dann könnte ich natürlich ein langes Passwort mir ausdrucken, in 3 Teile zerschnipseln und gebe es 3 Leuten, die sich auf den Tod nicht ausstehen können. Und nur wenn alle 3 das Ding zusammenlegen dann, und die Datei haben, dann kommen sie daran. So, habe ich nicht gemacht, wäre aber durchaus eine Option. Das muss man persönlich, ob es einem das Risiko wert ist. Ne? Also
mir ist auch leider noch nicht bekannt, ob das, ich glaube, Notare machen normalerweise Nachlass. Mhm. Also es gibt, glaube ich, noch keinen, der das als Service anbietet. Aber eigentlich wäre das ja mal etwas, was man machen könnte.
Ja, eine Variante wäre quasi, die Passwortdatenbank runterzuladen, unverschlüsselt auf einen USB-Stick zu legen und die ins Bankschließfach zu tun. Ja, das wäre auch nochmal eine Variante. Aber auch Bankschließfächer werden geknackt. Ob es eine gute Idee ist, muss jeder für sich selber abwägen.
Ja.
Ich frage mich jetzt explizit auf so die Computer- und Familiendokumente beziehen. Wie gesagt, wenn es irgendwie ein Gerät ist vor Windows 11, kann das eigentlich jeder halbwegs Tech-Service oder freundliche Hacker aus der Nachbarschaft.
Genau, also da kann meistens noch geholfen werden dann, ja.
Was ist gemeint mit Gerät vor Windows 11, also bevor Windows 11 rauskam? Oder
also Geräte, die gekauft wurden und da noch nicht Windows 11 drauf war.
Okay, also wenn es jetzt Windows 11 drauf ist, dann ist das noch.
Dann ist es, ja, dann ist es halt komplett verschlüsselt, weil da ist es nämlich Vorschrift geworden.
Wenn ich also ein Microsoft-Konto zum Einloggen benutze, kann man halt vielleicht
ja. Nochmal... Das, bei Apple-Geräten ist es tatsächlich länger der Fall. Seit, ich glaube, 6 Jahren sind sie komplett verschlüsselt. Also die sind seit 6 Jahren komplett sicher. Da kommen wir auch nicht mehr ran, wenn jemand nicht mehr das Passwort weiß.
Gibt, glaube ich, keine Fragen mehr. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Applaus